Es ist wieder Zeit für das Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Ihr hört uns eventuell bei Coloradio im UKW oder im Livestream zu dem entsprechenden Sendetermin am 27. April. Oder ihr hört uns, wann immer ihr wollt, über eure Podcast-App oder über unsere Webseite c3d2.de. Und wir sind ja als Chaos Computer Club eigentlich tendenziell Techniker, zumindest wir, die wir hier so alle anwesend sind. Aber wir interessieren uns ja nicht nur für Technik, sondern auch für Themen der Gesellschaft, die mit Technik zu tun haben. Und in diesem Sinne haben wir heute ein Interview vorbereitet mit einer Stimme quasi, die auch in diesem Interface zwischen Technik und Gesellschaft ist. Und dafür begrüße ich ganz herzlich die Leiterin des Zuse Computermuseums in Hoyerswerda, Andrea Prittmann. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend allerseits.
Und mein Name ist Xalvel. Ich bin hier derjenige, der gerade die Sendung startet, aber ich bin natürlich nicht alleine. Wer ist denn noch alles vom Netzbiotop oder vom Chaos Computer Club hier anwesend?
Jetzt ist die Frage, wer sich zuerst traut zu reden, und das bin ich. Hier ist der Honky. Hallo.
Und hier ist der Simon.
Und dann ist ja auch noch der Mol. Seid gegrüßt.
Genau, da war Andrea jetzt gerade. Wir haben übrigens vor der Sendung vereinbart, dass wir alle beim Du bleiben, dass das hier so ein bisschen freundlicher und gemütlicher zugeht. Wir haben ja hier keine großartigen Begrenzungen, was die Zeit oder so angeht, und können uns mal ganz entspannt unterhalten. Und damit wir hier genug Zeit haben, machen wir heute mal das Interview als erstes. Es wird auch noch einen Newsblog geben, der kommt dann am Ende der Sendung für die Radiohörer, ja, dann wahrscheinlich so gegen 22:30, für die Podcasthörer ja irgendwo so bei der 1-Stunden-Marke. Das werden wir dann sehen. Wir fangen erstmal an. Andrea, ich sehe in deiner Vita, du hast Diplom-Museologie studiert, also Museumswissenschaften. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich habe überlegt in der Vorbereitung, was das eigentlich sein könnte. Ich könnte mir so vorstellen, dass das was mit Pädagogik zu tun hat, dass es was mit Anthropologie zu tun hat, dass es eventuell bis hin zu, nicht in das Handwerk reingeht, was Restaurationen so angeht, aber was kann ich mir unter diesem Studiengang vorstellen?
Genau, Diplom-Museologie ist sozusagen Kulturmanagement fürs Museum, im weitesten gefasst, und umgreift ganz viele Bereiche, weil das Museum an sich ja sehr viel macht. Also von, wie du schon gesagt hast, Pädagogik, was man da lernt, Geschichte ist ganz viel dabei, aber natürlich auch Management, Marketing, Personalplanung in der Breite, Sammlungsmanagement bis Teile von Konservierung, Restaurierung, etwas dabei. Also es ist ein sehr interessanter und vielfältiger Studiengang, und den es auch nur in so einem Ganzen als Kompaktpaket nur zweimal wirklich so richtig in Deutschland gibt, einmal in Berlin und einmal in Leipzig, weil es auch sehr viel praktisch angewandt ist. Es ist jeweils ein FH-Studiengang, aber durch den Bachelor oder also durch den Bologna-Prozess gibt es jetzt auch sehr viele interessante Bachelor- und Masterstudiengänge für die einzelnen Bereiche im Museum. Also wer sich nicht auf einen Bereich festlegen kann und sich nicht so entscheiden kann, ob Naturwissenschaft oder Kunst, kann ich das empfehlen, eine schöne Zwischenlösung.
Hast du denn in den Jahren nach dem Abschluss deine Kommilitonen dann so wiedergefunden als Leiter von anderen Museen oder sowas? Trifft man sich da wieder? Weil das ist ja dann wahrscheinlich doch eine etwas kleinere Gemeinschaft. Ich meine, ich habe ja Informatik studiert, und das sind ja jedes Jahr irgendwie Zehntausende, die in ganz Deutschland abschließen. Aber das ist ja dann doch ein wahrscheinlich überschaubareres Gebiet.
Ja, genau. Wir haben in Leipzig mit 45 angefangen und waren am Ende um die 20. Da kennt man und hat ja auch viele Projekte miteinander gehabt. Da kennt man sich ziemlich intensiv und trifft auch sehr viele übrig wieder. Wobei das im Kulturbereich ist, und nicht nur durch Corona, sondern auch vorher ist es im Kulturbereich schon immer schwierig. Deswegen so in Viertel orientieren sich dann um oder erweitern oder ja, gucken in andere Sparten rein, aber viele, wir haben auch einen sehr guten Fachverband und Landesverband im Museumswesen. Da gibt es sehr interessante Tagungen immer, da trifft man sich dann immer wieder, beziehungsweise ist man ja auch vernetzt in verschiedenen Fachfragen, wo man sich dann untereinander austauscht, so dass ich zu einigen Kommilitonen nach sehr guten Kontakt habe, freundschaftlich, aber sowohl auch fachlich, dass man sich da immer wieder trifft.
Du bist ja auch ursprünglich aus Sachsen gebürtig und, wie gesagt, hast dann Leipzig studiert. Ich sehe auch noch, du hast ja noch ein Masterstudium in Chemnitz angeschlossen, bist jetzt in Hoyerswerda. Also es ist ja doch alles ziemlich in dieser einen Ecke Deutschlands geblieben. Ist das ungewöhnlich? Weil ich würde ja gerade bei solchen Studiengängen eigentlich erwarten, man sieht das ja so im Kulturbereich, dann so jemand, der ein Theater in Berlin geleitet hat, der wird dann als nächstes berufen als Intendant an ein Theater ganz woanders in Deutschland. Und da gibt sich dann so eine Biografie des ständigen Reisens zwischen diesen verschiedenen Wirkungsstätten. Da bist du ja doch hier relativ lokal geblieben. War das vielleicht ein Glücksfall?
Das hat sich einfach so ergeben. Es war nicht mal gewollt. Also wie gesagt, Leipzig kann man Museologie studieren. Ich wusste schon zu Schulzeiten, ich habe witzigerweise schon meine Facharbeit in der 10. Klasse zu dem Thema hinter den Kulissen eines Museums geschrieben und wusste schon, dass ich ins Museum will und wollte aber nicht Geschichte studieren dazu. Und hätte auch nie gedacht später mal, dass ich irgendwann nochmal Geschichte studieren werde. Und da kam da Berlin und Leipzig zur Auswahl, hatte mich auch beiden beworben. In Berlin braucht man aber ein Vorpraktikum, was ich, ohne dass man ein Jahr warte oder ein Jahr dazwischen hat, hätte von den Wochenanzahlen nicht leisten können. Deswegen ist es dann bei mir Leipzig geworden. Und dann wollte ich gleich danach mit dem Masterstudium oder ja Geschichte dann aufsatteln und keine Zeit sozusagen verlieren. Und da hatte ich mich auch deutschlandweit beworben und wollte im Sommersemester beginnen. Und das ging ja nicht an jeder Universität. Und dadurch ist das Chemnitz geworden. War auch nicht so einfach, weil ich ja nun ein Diplom hatte und an der Universität in Master studieren wollte und das ja noch in diesem Umbruch Bologna-Prozess stattfand und die Unis selber noch nicht wussten, wie man das dann anerkennen kann und was man noch alles vorweisen kann, weil ich hatte ja keine Credit-Punkte, die ich dann nachweisen konnte. Und deswegen war es dann, ja, ich bin auch am Anfang noch in Leipzig wohnen geblieben. Das war dann logistisch nicht so hilfreich. Bin dann doch nach Chemnitz gezogen, war aber zwischen Leipzig und Chemnitz noch auch mal ein halbes Jahr im Ausland, um Erfahrungen zu sammeln in England, in Nottingham, um da auch mal über die Grenzen zu gucken und dann auch nach dem Studium. Also ich habe exmatrikuliert und in Hoyerswerda angefangen. Das hat sich dann auch durch ja verschiedene, ich habe mich deutschlandweit beworben, hat sich dann so ergeben, hatte mehrere Möglichkeiten anzufangen. Und in Hoyerswerda mit dem Neubau des Museums war für mich als Neueinsteiger das interessanteste Projekt.
Deswegen ja, ich hab auch durchaus gestaunt, dass eine Museumsleiterin schon in diesen jungen Jahren quasi in dieser Position sein kann. Aber das war dann wirklich dadurch, dass das Museum jetzt gerade neu gezogen wurde an der Stelle, oder?
Genau, also ich war am Anfang auch, wo ich 2013 hierher kam, für den Umbau des Museums bei der Wohnungsgesellschaft angestellt. Weil die haben sich für als Stadtentwicklung und auch Regionalentwicklungsprozess stark gemacht für das Museum, das schon seit 95 gibt und aber interessanter, moderner und innovativer aufgestellt werden sollte und mit aktuelleren Themen und dadurch neuen Raum braucht, auch durch die riesen Computer, die wir in der Sammlung haben. Und dadurch, weil und eine Wohnungsgesellschaft ja meistens nur Wohnraum vermittelt und umbaut oder Gewerberäume, haben die jemanden gesucht, der Fachwissen fürs Computer oder für Museum hat. Und dadurch, für die Computerfachwissen gab es einen Förderverein. Und dadurch bin ich nach Hoyerswerda gekommen und zu dem Projekt, zu dem Museum gekommen.
Und wie kommt es eigentlich, dass du zu einem Computermuseum kommst? Ich meine, es gibt ja noch viele andere interessante Museen. Bist du da auch so, wie wir alle, irgendwann in so einen Topf gefallen und hast dich für Technik interessiert oder wie kam es zum Computermuseum?
Es lag an dem Projekt, an dem Umbau des Museums und ich kann mich ziemlich schnell für alle Themen begeistert und bin schon auch immer sehr doch naturwissenschaftlich interessiert und habe auch in meinem Geschichtsstudium Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte studiert, was ja von der Computergeschichte eng gekoppelt ist. Und dadurch schon viele Grundkenntnisse gehabt und in erster Linie, wie gesagt, Kulturmanagement, wo ich für den strukturellen und organisatorischen Aufbau zuständig und so die Fachwissen habe ich natürlich durch Recherchen und Historikerin oder Geisteswissenschaftlerin lernt man ja, wie man richtig recherchiert und ja, Daten analysiert und aufarbeitet und natürlich ohne mit dem Förderverein. Also ich habe ja wirklich einen sehr rührigen Förderverein mit ehemaligen Uni-Professoren, Informatiker und Robotroner, die wir auch über die Geräte so viel wissen, das kann man gar nicht lesen, das muss man live erzählt bekommen und dadurch konnte ich mein Wissen sehr schnell und auch umfassend erweitern.
Ja, genau. Was du vorhin angesprochen hattest, so nebenbei, dass das ja alles irgendwie Zufälle sind. Das ist so ein Motiv, das ich auch in meinem eigenen Lebenslauf total wiederfinde. Es sind immer wirklich am Ende diese komplett unsignifikant erscheinenden Dinge, die dann irgendwie den großen Ausschlag geben, wie was du sagtest, dass du halt dich zwischen Berlin und Leipzig dann entschieden hast, dadurch, dass dann da kein Vorpraktikum nötig war in Leipzig. Ne? Oder wenn ich halt bei mir selber sehe, dass es ja Dresden auch nur geworden ist, aufgrund eher so ja, pragmatischer Randbedingungen, die sich dann so ergeben haben. Und jetzt ist das halt hier mein Lebensmittelpunkt seit 15 Jahren. Das finde ich eigentlich immer eine gute Botschaft für jemanden, der jetzt gerade vielleicht vor der Frage steht, wie es nach der Schule weitergeht mit dem Studium oder sowas, dass man, ich meine, man soll natürlich nicht irgendwie einfach nur durchs Leben stolpern. Es hilft natürlich, einen Plan zu haben, aber man soll auch nicht unterschätzen, wie viel im Leben so durch glückliche Zufälle oder ja einfach im Allgemeinen durch Zufälle sich ergeben. Man sollte sich auch darauf einstellen, auf diese Zufälle mal zuzugehen, wenn sich das jetzt ergibt. Ne? Vielleicht auch, wenn man sagt, ja, das war jetzt vielleicht nicht das, was ich geplant habe, weil hier kann ich dann trotzdem glücklich werden. Das
genau, auch so mal rechts und links zu gucken. Also Feuerwehr, also ich hatte das Gute, dass ich zwischen mehreren Jobs damals auswählen konnte und habe mich für Feuerwehr entschieden, weil ich auch gesagt habe, Computermuseum, okay, ich bin jetzt nicht so der, dass ich schon direkt in der Thematik stehe, aber als Museum wird man ja immer so als, ja, Musentempel, alt, verstaubt dargestellt. Und dann gerade ein Computermuseum in der heutigen Zeit, wir können so viel machen, auch mit aktuellen Themen arbeiten, wo es andere, zum Beispiel mal ein Teppichmuseum und Tassenmuseum, und es gibt ja so viele verschiedene Museumsarten, wo man sich bei manchen echt doch verbiegen und gucken muss, wie macht man es denn für die Besucher interessant. Und jetzt mit dem Thema Computer haben wir so ein großes Themenfeld, was wir beackern können für so verschiedene Zielgruppen, was da auch die Arbeit wieder spannend macht, weil man schon so die Voraussetzung oder für die Zukunft die Perspektive hat. Es kann nie langweilig werden, wenn man einfach immer so viel verschiedene neue Themen auswählen kann. Und das nächste ist natürlich auch die Region Hoyerswerda. Mit denen ist natürlich für viele wahrscheinlich nicht so die erste Wahl, aber wenn man sich das hier genauer anguckt mit den vielen Seen, die wir ringsrum haben, also man kann hier super Inlines gehen, Fahrrad fahren, auch die Kultur, die hier angesiedelt ist, mit hier Senftenberg, Theater gleich in der Nähe, wir haben die Kulturfabrik in Hoyerswerda selber, durch das Sorgenbrauchtum so viele Vereine, die verschiedene Volks- und Heimatfeste im Sommer machen, also ist, kann man echt auch gut sagen, Kino haben wir ein Ereignis in der Stadt und ein Schwimmbad, wo man echt sagt, infrastrukturell sehr gut aufgebaut, was man im ersten Blick gar nicht so gedacht hat. Klar, wenn man so aus Städte wie Leipzig oder gut, Chemnitz ist das nächste, aber so Leipzig kommt, ist man noch ein bisschen was anderes gewohnt, aber ist trotzdem schon mal doch viel vorhanden, wo man was sagt, hier kann ich auch längerfristig bleiben.
Ja, das ist ja auch ein Antrieb, den ich durchaus habe, mit sich die Einladung ausgesprochen habe. Ich war ja selber, ich habe das Museum das erste Mal kennengelernt, ich glaube 2018 war ich dort. Da war die auch noch gar nicht so lange auf, wenn ich das richtig erinnere, den jetzigen Räumlichkeiten. Und ich war auch relativ überrascht davon, dass ich sowas halt dort vorfinde in dieser Stadt Hoyerswerda, die ich ja sonst auch nur kenne als, hauptsächlich durch den Niedergang nach der Wende. Und deswegen war das ja für mich persönlich auch überraschend, dort jetzt so eine ganz neue Assoziation zu machen und dann auch damit verbunden halt mal die Einladung für mich, dort mal einen Tagesausflug hinzumachen und das Museum und dann auch eventuell die anderen Dinge zu entdecken. Und vielleicht kommen ja einige Hörer auf die Idee, sobald es die Pandemie hinreichend weit durchgestanden ist, auch mal Hoyerswerda als Ziel für einen Tagesausflug ins Visier zu nehmen oder auch einen Wochenendausflug oder vielleicht auch mehr.
Aber gerade da habe ich nochmal die Frage an unseren Gast. Normalerweise tut man ja so ein Museum ansetzen, wo auch irgendwie mal eine Industrie zum Beispiel in dem Bereich war oder wo irgendwas war. Ist denn Hoyerswerda für Computer oder für ZUS in irgendeiner Hinsicht wichtig gewesen? Oder warum außer der Kultur, was du gerade so erklärt hast, der Standort Hoyerswerda?
Das Computermuseum gibt es schon seit 1995, also es wurde auch nicht erst 2013 oder 2017 zur Eröffnung gegründet, sondern ist wirklich schon, wir haben letztes Jahr unser 25. Jubiläum gefeiert und Hoyerswerda, Zuse interessant, Zuse hat in Hoyerswerda selber gewohnt, der hat hier sein Abitur gemacht und ist hier ins Gymnasium gegangen und durch den damals auch schon vorhandenen Braunkohlebergbau kam der hier und auch in Lauter, die Aluminiumwerke, schon mal mit so einer richtig technisierten Umwelt in Kontakt, was ihn auch für die Zukunft dann und für seine Ideen sehr inspiriert hat. Das ist das eine. Und das nächste ist, wir hatten eine Niederlassung vom VEB Robotron in Hoyerswerda. Da haben auch nach der Schließung sehr viele Mitarbeiter die Technik sozusagen sichergestellt, kann man sagen, und wurde dann 95. In dem Jahr hat Konrad Zuse die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hoyerswerda bekommen und dafür wurde das Museum sozusagen mitgegründet, weil man, wenn jemand so wichtig ist wie Konrad Zuse kommt, wäre ja schön, wenn man ihm ein bisschen was zeigt oder was Besonderes zeigt, und da hat man die Computerausstellung aufgebaut und die wurde dann erweitert, und als die vielen ehemaligen Robotroner gehört haben, oh, es gibt ein Computermuseum, haben die gesagt, yay, ich kann meine Garage wieder nutzen und kann die Rechentechnik, die ich gesichert habe, in gute Hände geben. Und deswegen haben wir auch eine sehr große DDR-Rechentechnik bzw. Robotronensammlung.
Kann ich auf uns. Und seid ihr da in den alten Räumlichkeiten von Robotron oder sowas? Oder
wie sieht es
in den Räumlichkeiten aus?
In den Räumlichkeiten sind wir leider nicht. Reuerswerda hat auch selber ein großes Rechenzentrum gehabt. Da sind wir nicht drin, weil das auch bis vor 2 Jahren noch in Betrieb war. Allerdings sind wir so typisch Reuerswerda in den 11-Geschosser in einem Hochhaus drin. Und moderner Plattenbauweise, die seriell gebaut wird, und auch die Computerbauweise, die ja heute auch seriell ist, haben wir dieses Thema übernommen. Also unser Computermuseum ist so eingerichtet, dass es die Haustechnik und die Bauweise, die Träger, alles, die Industriebauweise sehr gut zu sehen ist. Also es hat mit Metall, Beton, eine riesen Glasfassade, haben wir einen sehr modernen Anschein.
Und wie viele Quadratmeter habt ihr da?
Wir haben 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, auch alles ebenerdig und barrierefrei, was auch einmal für unsere Besucher sehr gut ist, einmal für uns sehr gut ist, damit wir mit den Hubwagen und den großen Rechnern hantieren können. Und dann haben wir nochmal 150 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche, wo auch gerade, wenn man sie sehen könnte, zur DDR-Geschichte eine Sonderausstellung zu sehen ist, zu sehen wäre. Und dann haben wir Museumspädagogik, ein eigenes sozusagen BIT-Labor, wo wir Workshops machen. Das ist so unser zweites Standbein des Museums, dass wir natürlich nicht nur Ausstellungen und Sonderausstellungen machen, sondern sehr viel auch Diskussionsforum sind und also Vorträge mit der Verbraucherzentrale zusammen machen. Bis vor kurzem hat man digitalen Nachlass das Thema, aber auch für Schulklassen von Cybermobbing bis Mikrocontroller, Programmierung, aber auch in den künstlerischen Bereich. Wir haben 3D-Drucker und Grafiktablets, dass man da auch selber sich Kreativität entwickeln und umsetzen kann. Suse war ja selber auch Künstler, sondern nicht nur Entwickler, und hat sehr viel gemalt. Auch die Kunstwerke zeigen wir, also dass wir so eine Verbindung von Kreativität und Erfinderreichtum, Computergeschichte, Entwicklung zeigen. Und wir haben auch noch 1000 Quadratmeter Depotfläche, so dass unsere, an der Dauerausstellung sieht man ungefähr nur 20% der Objekte, die wir überhaupt haben. Also wir haben sehr viel Potenzial für Sonderausstellungen.
Das ist ja eigentlich auch immer das, was am Museum das Interessanteste ist.
Genau.
Das ist sowieso eine Sache, die mir aufgefallen ist, was du gerade sagtest, dass Susa auch künstlerisch tätig war. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass ihr da Zeichnungen oder waren es auch ganze Gemälde von ihm an der Wand hängen hattet. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das richtig erinnere. Aber das ist ja irgendwie auch so eine etwas modernere Sache, dass Leute heute sich sehr stark irgendwie als Techniker in Abgrenzung zu Künstler oder sowas identifizieren. Also es gibt ja durchaus noch Leute, die das Schnittfeld bearbeiten, und die versuchen wir ja auch im CCC so ein bisschen zu fördern, auf unseren Kongressen diesen Leuten Fläche zu geben. Aber definieren sich ja schon viele Leute heutzutage als Techniker in Abgrenzung zu Künstlern oder auch andersrum, was ja irgendwie in diesen historischen Figuren eigentlich gar nicht so der Fall war.
Wobei das diskutabel wäre, weil ich finde, zur Zeit geht auch gerade in der Richtung Design und Kreativwirtschaft sehr viel wieder in die Richtung Programmierung und Kunst. Also gerade auch, was so bei der digitalen Kunst so möglich ist, oder auch ja Produktdesign in die Richtung. Fettmobil, was hier in Dresden ja auch durch die Gegend fährt, das ist so ein Beispiel. Das sind ja dort auch Techniker und Künstler in Kombi. Also ich finde, es gibt schon wieder viele Berufe, die das kombinieren, oder wo das eine und das ohne das andere nicht mehr funktioniert.
Ja, vielleicht ist es auch nur so eine Wahrnehmungssache, dass ich vielleicht hier dass du vielleicht das eine mehr als die Normalität wahrnimmst und ich das andere als die Normalität, und dann ist wieder was dazwischen, aber das führt, glaube ich, auch nicht so besonders weit, das jetzt irgendwie gegeneinander ausspielen zu wollen. Aber es ist auf jeden Fall schön, sowas zusammendenken zu können.
Mich würde nochmal interessieren, was eigentlich eure also ihr habt eine Ausstellung und ihr wollt ja sich Leute erreichen. Von welchem bis welchem Alter wollt ihr wirklich für alle was erreichen, oder habt ihr ein bestimmtes Klientel, was ihr anspricht? Wie sieht's dort aus mit der Richtung, in die euer Museum da geht?
Also Museum sagt ja immer am liebsten die breite Öffentlichkeit, aber natürlich haben wir jetzt eine zielgruppenspezifische Ausstellung. Also einmal wollen wir natürlich Schulklassen erreichen, für die die Ausstellung zu erleben ist und auch gerne mit Führungen oder wir haben eine Museumsrallye, die man machen kann. Aber das Zweite sind die Familien hier vor Ort. Wir haben hier das Lausitzer Seenland mit sehr viel Touristen auch, wo Familien kommen. Da sind wir ein sehr also doch interaktives Museum, wo man auch sehr viel ausprobieren kann. Wir haben auch eine eigene App, Hörzuse, die hat uns in den Corona-Zeiten, wo wir öffnen konnten, sehr gut in die Hände gespielt, weil man da mit QR-Codes wie Schnitzeljagd durch das Museum wandern kann und mit Hörguide und Comics gemalt und kleinen Aufgaben dann das Museum selber erleben, erkunden und sich erfahren kann. Und die ist auch Englisch, Deutsch und Tschechisch gesprochen. Also darauf mehr. Und unsere dritte Gruppe, die wir ansprechen, sind die Ü-60er, die ehemaligen Robotroner, die sich natürlich mit der Robotron-Rechentechnik hier bei uns so wiederfinden und dann gerne ausprobieren, erzählen, ihren Enkel sagen können, in alten Erinnerungen schwelgen. Das ist auch, wenn man so Führungen hat mit ehemaligen Robotronern oder Rechenzentrum-Mitarbeitern, ist immer sehr schön, weil man braucht selber wenig erzählen. Die kommen dann immer selber ins Erzählen. Das ist für uns dann wahrscheinlich mehr Mehrwert und Informationsgehalt. Aber die haben die Chance, wieder in ihren Erinnerungen zu schwelgen und zu erzählen, wie es früher mal war.
Okay, und wie sieht's da aus mit Neuerschließung von zum Beispiel neuen Objekten, neuen Ausstellungsobjekten, die ihr findet? Läuft da immer noch Neues mit in die Ausstellung rein? Bekommt ihr immer noch neue Ausstellungsobjekte, neue Geschichten? Da gibt's doch bestimmt ein paar schöne Geschichten, die du erzählen kannst, oder?
Ja, viele. Also wir haben ein Sammlungskonzept. Wir sammeln aktiv, also alles mit, was IT-Geschichte, Computergeschichte zu tun hat. Haben natürlich auch in nur begrenzten Sammlungsraum. Deswegen müssen wir doch arg selektieren. Man kann sagen, im Corona-Jahr haben sehr viele ihre Wohnung aufgeräumt und entrümpelt. Also da haben wir sehr viele Angebote bekommen, sammeln auch von Rechentechnik über Archivmaterial, also Bedienungsanleitung von Software, aber auch Literatur. Es führt aber auch dazu, dass wir den 10. KC85 haben. Deswegen haben wir dann auch die Chance, mal in der Ausstellung den Funktionierenden zu zeigen, wo man selber mal bunte Kreise zum Beispiel programmieren kann, weil wir sagen, wenn der doch da kaputt geht, haben wir immer noch 9 andere in der Sammlung, die wir ausstellen oder die wir bewahren können für die Zukunft. Und eine schöne Geschichte ist zum Beispiel unsere Siemens 2002. Ein ja Großprozessrechner, erster Transistorrechner in Deutschland aus den 59er produziert. Die kam von der Universität, Professor Arnemeling hatte das dort damals geleitet zu uns. Und zwar stand sie dort erst als natürlich Rechner in der Uni und wurde genutzt, dann ist er dort in das eigene Computermuseum gekommen und als der betreuende Professor halt gestorben war, wurde das Museum aufgelöst und es kam nach Hoyerswerda, wurde aber falsch geliefert und ist in Bautzen gelandet mit riesen verpackten Schiffskisten, also wirklich riesen Holzkisten, ist ja eine Maschine, die 10 Quadratmeter einnimmt mit verschiedenen Bauteilen und ja auch, ich weiß nicht, 5 Tonnen wog oder das reicht wahrscheinlich gar nicht. Und dann erstmal Bautzen, die dann vom Verein Suse Forum abgeholt werden musste. Und man konnte in den alten Räumlichkeiten, also bevor das Museum 2016 umgezogen ist, hatten das Museum nur 350 Quadratmeter. Und da war kein Platz für die große Maschine, weil wir haben selber nach 8 Suse-Maschinen, zum Beispiel als größere Rechenanlagen. Und deswegen kam das erstmal bei der Feuerwehr ins Depot. Vielen Dank, dann war es noch an die Feuerwehr untergestellt. Und erst mit dem Umzug konnten überhaupt mal erstmal die Kisten geöffnet und gesichtet werden. Und das war natürlich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. So eine große alte Rechenmaschine endlich mal live zu sehen. Man weiß, die hat man die ganze Zeit im Depot, aber die war noch Vakuum verpackt. Deswegen haben wir uns nicht getraut, die mal eher reinzugucken und dann zu öffnen. Und das war mit originalem Bürostuhl dazu und auch Teile der Maschine sind jetzt bei uns in der Ausstellung zu sehen. Also das ist dann auch, und das ist auch die erste Siemens-Maschine, Siemens 2002, die vom Laufband gelaufen ist von Siemens, die dann auf der Messe in Hannover stand, dann nach Aachen kam. Also von der Maschine ist auch die ganze Geschichte erhalten, was das so spannend macht, das Objekt.
Wie sieht es bei sowas aus? Als Techniker weiß ich ja, da haben wir auch in unserer letzten Sendung drüber geredet, dass Dinge ab und zu mal kaputt gehen. Also zum Beispiel so Kondensatoren und sowas, die haben eine gewisse Halbwertszeit, also 10, 15 Jahre, danach wird es problematisch. Habt ihr da Techniker, die das dann wieder instand setzen oder wie sieht es dort mit dem Wiederinbetriebnahme aus bei sowas?
Das ist in der Museumswelt so ein heikles Thema, die Inbetriebnahme der Objekte, weil unsere Hauptaufgabe ist, für die Zukunft zu sammeln, das Original. Und sobald ein Objekt verändert wird, und meistens kann man ja nie die Dokumentation richtig an das Objekt taggern, ist es für den zukünftigen Nutzer, Betrachter nicht mehr nachvollziehen, was ist da original und was ist da später mal dran zu kommen. Aber das Zweite haben aber natürlich die Museen ja die Aufgabe, wir wollen ja auch Wissen vermitteln und das nicht nur mit, da ist das Objekt und daneben steht der Text, sondern interaktiv. Und deswegen ist es ja doch schöner, wenn man die Objekte erleben und mal ausprobieren oder sehen kann, wie die funktionieren. Ist allerdings wie bei der Siemens 2002 oder auch bei den SUSE-Rechnern nicht mehr möglich. A, brauchen die Starkstrom und wir haben ein Wohnhaus oben drüber mit 250 Wohnungen. Wenn wir da regelmäßig mal zu Schwankungen führen würden, würden die sich freuen. Und das nächste ist natürlich, das Know-how stirbt aus und auch die Bauteile sterben aus. Deswegen ist das immer so für Geräte möglich, die wir mehrfach in der Sammlung haben, wo wir auch sagen, da können wir mal was anbauen oder nachsteuern. Wir haben auch so Sehen und Verstehen mit unserem Förderverein so eine Reihe, wo dann auch an historische Exponate, Lochband, Stanzer zum Beispiel, Mikrocontroller angebaut werden, um die wieder in Funktion zu setzen, weil man die ehemaligen Motoren oder verschiedene Prozesse nicht mehr so in Gang setzen kann. Das überbrückt man dann sozusagen. Das wird dann aber auch bei der Vorführung erklärt. Das ist so möglich. Aber an sich sind wir, dass wir einfach Bauteile umbauen, das ist nur, damit es funktioniert und wir haben das Objekt nur einmal, machen wir nicht. Das aber trotzdem versuchen wir immer, das, wenn bei doppelten Objekten, wie gesagt, na, doch wieder in Gang zu kriegen, um vorführen zu können. Wer da auch sehr fündig sind, ist das Computermuseum in Halle. Die Jungs, die sammeln da auch sehr viel und die machen da auch ganz, wo wir auch da gerne mal dann zurückkommen oder mal ansprechen, wenn da Interesse besteht oder jemand da was ausprobieren will.
Ihr habt aber auch viele Exponate, die nicht alt sind, ne? Also es sah so aus in diesen Präsentationsvideos, die ich mir angeschaut habe, dass man bei euch viel anfassen kann und auch viel über Programmierung und sowas erfahren kann, indem man halt mal wirklich ein paar Knöpfe dreht, die jetzt vielleicht nicht wirklich, wie gesagt, alte Technik sind. Wer baut solche Exponate? Wo kommen die her? Baut ihr die selber?
Also genau, die lassen wir bauen. Das sind meistens Ausschreibungen. Wir wissen, also wir haben ein Konzept, wollen das und den Inhalt vermitteln und aussagen, interaktiv. Und dann sind es ja auch meistens über Förderprojekte und schreiben wir aus. Sehr viel hat für uns die Firma Schnelle Bunte Bilder aus Berlin gemacht, interaktiv, was sehr gut angenommen wird. Und zum Beispiel der Z64, Zuse war ja Bauingenieur und hat gedacht, na, wenn die meine Computer schon für mich rechnen, wäre es auch toll, wenn die auch gleich für mich malen würden. Und hat ja den ersten Plotter 1964, 69 gebaut. Und diesen können wir auch wegen dem Planetenbetriebe nicht mehr in Betrieb nehmen und damit die Besucher sich aber trotzdem das mal ausprobieren können oder sehen, wie der so mit dem Stift gemalt hat, haben wir das nachgebaut und das ist auch mit einer Weise, wo der einfach man sich wie bei der Küchenrolle dann unten abschneiden kann und sein Bild, was man gemalt hat, mit nach Hause nehmen kann. Oder jetzt haben wir unseren neuesten Mitbewohner ist Memo. Das geht um Gedankenspeicher, um das Thema Speichern und das hat Intolight aus Dresden für uns gebaut als interaktiven Großbildschirm, der reagiert und mit dem Besucher kommuniziert und der Besucher seine Gedanken mit uns im Museum teilen kann.
Und kann man damit an euch auch mit Ideen herantreten oder muss man quasi warten, bis ihr was ausschreibt? Oder was schreibt ihr da überhaupt aus? Schreibt ihr aus, wir haben hier 2 Quadratmeter und wir wollen die gern gefüllt haben? Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
Bei den letzten Projekten war es dann so, dass wir eine Idee haben. Also es sollte zum Beispiel das Thema Speichern mit dem menschlichen Gedanken, aber über Computer generiert. Also dass man, wir da hatten das uns erst als Kugelbahn vorgestellt, aber es ist ja immer mit Raum, Nutzen, Ressourcen, was man so leisten kann. Und ja, haben dann schon im Hintergrund manchmal unsere Firmen oder suchen dann auch über Vitamin B einfach jemanden, der uns weiter, also Weil manches ist ja auch nicht, manche Ideen sind ja auch nicht praktikabel, die man hat. Also es muss ja auch immer eine Lösung geben. Und dann schreibt man das aber immer, wenn man ein Konzept haben, dann mal größer aus, sind aber auch gerne, wenn jemand Ideen hat, der auf uns zukommt. Wir erweitern auch immer gerne unsere Ausstellung und wir suchen auch immer gerne nach Förderprogrammen, wie man was umzusetzen sind. Also wir sind auch gerne Partner in allen möglichen Richtungen, um da weiter über Hoyerswerda rauszustrahlen, unsere Ausstellung interessanter und aktuell zu halten. Also für uns ist auch immer wichtig, dieser Brückenschlag zwischen historischer Rechentechnik und aktueller Themen und Möglichkeiten, die es heute gibt.
Und weil du immer sagst, also wir, wie viele Leute arbeiten bei euch? Was machen die so? Also es gibt ja wahrscheinlich dich, dann gibt es noch jemanden, der oder die Karten macht. Dann gibt es welche für Rundführungen. Wie viel Leute sind bei euch dauerhaft aktiv?
Also richtig, ich als Leiterin, dann habe ich meinen Museumspädagogen und Stellvertreter. Hier sind die beiden Wissenschaftler im Haus und organisieren alles rundum. Dann haben wir zwei Servicestellen, die richtig, wir haben sie 6 Tage in der Woche von 10 bis 17 Uhr geöffnet, die Öffnungszeiten abdecken, auch zusammen mit unserem Förderverein. Und in Museumstechniker, weil nichts ist blöder in einem Computermuseum, als wenn die Technik ausfällt. Und wir haben sehr viel auch über Touchscreens und wie gesagt, die interaktiven Exponate sind ja auch irgendwie immer Mikrocontroller gesteuert. Dass da alles funktioniert, Verwaltungsdame, ja, und das war's schon. Und je nachdem, welche Projekte wir haben, haben wir noch verschiedene Projektstellen. Also wir hatten ein großes Bio-Projekt die letzten 3 Jahre. Da konnte ich einen tschechischen Museumspädagoge anstellen, was natürlich ein großer Mehrwert war.
Sehr schön. Und das heißt, ihr seid, also es wurde ja quasi gegründet, weil Konrad Zuse zu Besuch kam und beziehungsweise weil er da studiert hat, wie du schon sagtest. Ist das dann eine staatliche Geschichte? Ist das ein Verein? In welcher Form und Weise seid ihr denn da? Also ihr werdet natürlich Einnahmen haben, aber es wird wahrscheinlich auch viel, viel kosten, so Leute zu beschäftigen. Wie seid ihr finanziert?
Wir sind eine Stiftung.
Ah, okay.
Es wurde aber eine private Stiftung bürgerlichen Rechts. Es wurde 2013 damals eine Machbarkeitsstudie gemacht. Wenn man das Museum in einen neuen Standort setzt und eine neue, moderne Ausstellung gestaltet, kann das nicht ein Förderverein nur leisten, sondern müsste das ein großer Träger, mit dem man auch gut Fördermittel akquirieren kann, sein. Und es muss uns war wichtig, dass die Sammlung gesichert ist in dem Verein. Es ist ja so, wenn er sich auflöst, kann jeder mitnehmen, was er will. Und dass die lange gewachsene, über Jahre mühsam zusammengetragene Sammlung sollte natürlich so, wie sie jetzt ist, auch erhalten bleiben für die Zukunft. Und deswegen die Stiftung gegründet. Und die Stifter sind uns die Wohnungsgesellschaft hier in der Stadt, auch unser größter Unterstützer und ja, immer zur Seite stehend. Und ja, die Stadt unterstützt uns auch. Wichtig ist für uns der Kulturraum Niederschlesien-Oberlausitz, der uns sehr groß unterstützt. Und sonst leben wir hauptsächlich von Spenden, was eigentlich immer gut funktioniert hat, aber im Corona-Jahr natürlich ein bisschen schwierig war.
Wie ist denn die Situation der Museen in Sachsen oder in überhaupt Ostsachsen? Oder weiß ich jetzt nicht, wie weit da dein Einblick ist. Also ist das, sagen wir jetzt mal, vor Corona, wurden das mehr Museen, wurden das weniger Museen? War das immer alles hart auf Kante kalkuliert? Oder ist das ein wachsender Zweig, wo Kreativität auch unterstützt wird? Also wie ist da dein Eindruck?
Also es gibt die etablierten Museen, die hier da sind, versuchen auch alle moderne Ausstellungen aktuell zu sein. Natürlich gibt es vom Staat nur eine bestimmte Anzahl an Kulturraummitteln und auch so im Land und Bund nur begrenzte Anzahl an Fördermitteln. Und die Kultur muss schon immer darum kämpfen, dass sie wahrgenommen werden. Und Museen müssen auch schon immer, also besonders jetzt auch in der Corona-Zeit, darum kämpfen, dass sie nicht nur als Freizeiteinrichtung abgestempelt werden, sondern auch als Bildungspartner gelten, was man ja natürlich auch großen Stil sind und auch da in vielen Richtungen, egal ob kultureller Bildung oder digitale Bildung oder im historischen Bereich sehr aktiv sind. Ja, das ist eine arge Vernetzung der Museen untereinander und ein freundschaftliches Zusammenarbeit, aber natürlich die finanziellen Mittel sind immer nur begrenzt, wo dann jeder doch auch ein bisschen für sich dann kämpfen muss. Aber wachsend würde ich die Museumslandschaft jetzt so dolle in Sachsen jetzt nicht so. Also es kommen immer mal Heimatmuseen und kleine Museen dazu, aber jetzt ist nicht, dass es übermäßiges Wachstum exponentiell wäre.
Wenn man schon mal die Gelegenheit hat, eine Museumsleiterin zu fragen, gibt es sowas wie, also ich habe jetzt so ein bisschen rausgenommen, dass Museen miteinander befreundet sind und eigentlich, also natürlich habt ihr ein Publikum und natürlich ist das eine Art, ja, Wettstreit ist das falsche Wort, aber es geht halt schon darum, quasi Aufmerksamkeit zu generieren. Worauf ich hinaus will, ist, gibt es so Zusammenkünfte von Museen? Also trifft man sich ab und zu mal so in der Region, dass man jetzt sagt, gut, mach, was wollen wir machen? Gibt es da einen größeren Plan? Gibt es irgendwas, was man vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick erahnen würde? Das ist eine sehr weite Frage, ich weiß, aber ich bin gespannt, was da als Antwort kommt.
Ja, gibt's. Also wir arbeiten sehr konstruktiv in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen. Einmal, wenn es wie im Jahr der Industriekultur bestimmte Themenjahre gibt, dass man sich austauscht und dass es da Verschiedenes gibt. Verschiedene Themen ausgearbeitet werden und dann ist natürlich man auch stärker, wenn man zusammen Sonderausstellungen präsentiert oder Wanderausstellungen in verschiedenen Häusern wandert. Jedes Haus hat ja so sein eigenes Know-how und sein Allgemeinstellungsmerkmal. Und gerade für die Lausitz, weil man ja gegenseitig auch im Gegensatz zu Dresden Aufmerksamkeit zum Beispiel generiert. Und deswegen stellt man sich dann auch zusammen auf die Beine oder präsentiert sich zusammen in Gemeinschaftsflyern oder auch Rabattcoupons gegenseitig. Aber natürlich auch Arbeitsgruppen in Hinsicht zum Beispiel auf Marketing. Die Vermarktung nach außen, also auch mit den Tourismusverbänden zusammen, bis hin zu Arbeitsgruppen mit deutschlandweit für uns über unseren Fachverband, über Deutschen Museumsbund. Da, ja, kennt man sich.
Du hast gerade angesprochen, dass es ja immer so ein generelles Problem ist, Fördergelder zu akquirieren. Das kenne ich auch noch so ein bisschen aus dem Universitätsbetrieb, als ich damals studiert habe. Ist schon absehbar, ob das durch Pandemie nochmal schlimmer geworden ist oder vielleicht besser, vielleicht sogar aus irgendwelchen Gründen? Weil es gibt ja durchaus viele Leute, zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche, gerade die ja jetzt natürlich nicht dasselbe ist, aber so ein bisschen dann adjazent auch ist, dass die halt stark unter Mitleidenschaft gekommen sind. Ist es bei euch schon absehbar, ob es in der Museumslandschaft allgemein da jetzt irgendwie eventuell nochmal schlimmer wird, wenn jetzt die ganzen Kommunen vielleicht einen Sparkurs machen müssen die nächsten Jahre?
Also Barbara Klepsch hat ja unsere Ministerin schon verlauten lassen, dass der Finanzausschuss für Sachsen hat er jetzt getagt gehabt, dass es wohl für die sächsischen Museen sehr gut aussehen würde, dass es da einiges für die Kultur gibt. Es ist schwer zu sagen. Also wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr, wenn wir in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auf alle Fälle, wenn man dann merkt, man muss ja an anderen Ecken und Enden das Geld, das man jetzt so verschiedene Förderungen rausgegeben hat, dann irgendwie da heranziehen. Und man merkt es auf alle Fälle schon bei den Großprogrammen, wo früher der Eigenanteil bei 10% war oder manchmal sogar auch nur oder weniger oder bei 15%, dass dort überall der Eigenanteil hochgeschraubt wird. Also dass man dann in den kommenden Jahren auch bei den EU-Programmen 20-25% an Eigenanteil aufbringen muss, was natürlich für eine kleine Institution, wie es wir auch sind, oft sehr schwierig sind. Das geht dann echt nur mit auch guten und kompetenten oder größeren Partnern.
Müsst ihr vielleicht mal irgendeinem DAX-Konzern gehen, ob die euch nicht vielleicht sponsern wollen oder so. Ja, gibt es leider weniger davon.
Ja, Nemetschek AG hatten wir schon mal groß im Boot, aber leider nicht mehr ganz so. Auch Global Foundries in Dresden hatten uns schon gefördert. Dann rechtlichen Dank nochmal dorthin in die Richtung. Ja, wir sind für alle Hilfe offen.
Wie sieht es in der Hinsicht aus? Was hast du da auch vielleicht persönlich so ein bisschen als Idee, wo du hin willst? Also willst du gerne noch wachsen mit deinem Museum oder sagst du eher, oh Gott, das ist uns zu viel, 1000 Quadratmeter? Oder stellst du dir vor, ja, ich könnte noch 3 Leute einstellen und das Thema ist noch so vielfältig? Also wo willst du da persönlich als auch vielleicht auch als Museum noch hin?
Ich hoffe, mein Stiftungsvorstand hört nicht zu, damit er nicht auf allen Wolken fällt. Nee, eigentlich möchte ich auf alle Fälle noch wachsen, gerade das Computerthema, auch Richtung digitale Kompetenzen und Ausbau, einmal für die jüngere Generation, aber auch für unsere Best Ager, für die Senior, wird das jetzt, oder ist das ja immer ein aktuelleres Thema. Kann man noch viel mehr machen und auch so tolle Sonderausstellungen aktuelle machen. Da würde ich gerne noch ausbauen und so ein bisschen mein Traum, auch was so die, neben den Ausstellungen an Aktivitäten ist, lünche ich ja immer mal so nach zum Ars Electronica Center nach Linz, was die da auf die Beine stellen. Und wenn man so in ganz Mini-Format dann doch irgendwo mal dorthin landen würde, wäre das super, aber das schafft man natürlich nicht mit nur 2 Wissenschaftlern angestellt.
Ja, wenn du sagst, Stärkung digitaler Kompetenzen, das ist ja gerade für die Lausitz wahrscheinlich ein wichtiges Ziel, denn wenn wir gucken, wenn wir über die Lausitz reden, so auch in den bundesweiten Nachrichten oder sowas, dann geht es halt meistens um den Kohleausstieg, um den Abbau dieses konkreten Wirtschaftszweiges. Und glaubst du, dass ihr da irgendwie auch vielleicht eine Gegenerzählung schaffen könnt, dass diese Technikkompetenz auch, diese digitalen Kompetenzen auch in der Zukunft formulieren können, die spezifisch für die Lausitz vielleicht auch gerade diesen Leuten, die jetzt dadurch ihren Lebensläufen bedroht sind, dass es denen irgendwie was spezifisch helfen kann?
Ja, da denke ich, da sind wir ein ganz wichtiger Partner. Einmal in zwei Richtungen, einmal um die Betrieben und so vor Ort zu helfen, um die Schüler hier zu behalten, beziehungsweise zu zeigen, welche interessanten Ausbildungen und Chancen die denn Region hat und um digitale Kompetenzen auch zu fördern und auszubauen. Und zum Zweiten auch den Begriff Demokratie und Toleranz. Also wir arbeiten hier dann noch sehr viel mit der RAA, mit der Bildungsstelle für Toleranz und Demokratie zusammen, um einfach zu zeigen, welche Informationsrecherche, welche Möglichkeiten habe ich hier vor Ort, was gibt's, was haben wir, worauf muss ich aufpassen, ist alles so schlimm, wie es dargestellt wird, wo kann ich selber mich aktiv werden. Wir haben eine tolle Initiative mit Mitmachstadt, die schon aktiv ist, wo man auch das Marketing von Hoyerswerda viel positiver nach außen tragen kann. Also ich denke, da es gibt zwei Angriffspunkte, die wir in Zukunft extrem mit bearbeiten wollen und können.
Wie sieht es in dem Zusammenhang aus, vielleicht nochmal ein bisschen spezieller reinzugehen, so Thema Klimawandel und Thema Transition von einer zu einer grünen Technologie, grüne hin, gerade Hoyerswerda, was ja nur so ein bisschen auch Kohleland ist, also wo viel Kohletagebau ist, da ist es, glaube ich, auch schon sinnvoll, da auch ein bisschen Bildung und Aufklärung mitzubringen. Seid ihr da in die Richtung auch mit unterwegs?
Ja, wir bauen da auch gerade noch wieder unsere Vernetzung zur VBH, unserem Energieanbieter vor Ort auf, die in offene Energieleitzentrale hier aufbauen im großen Stil gerade und darf auf erneuerbare und moderne, sage ich mal, Energie setzen, dass man da auch für die Schulen direkte Programme oder interessierte Bürger und Menschen anbietet, um zu zeigen, was möglich ist.
Weil gerade auch im Thema so Green IT oder wie wir, was wir in der letzten Sendung hatten, Right to Repair, ist das ja nur auch gerade eine Richtung, die auch in der IT in die Fernen liegt. Also auch dort ist halt ein Weg, den wir gehen müssen. Und deswegen denke ich, dass man auch als Computermuseum da sicher auch in den Weg mitgehen kann und da die Menschen mit an die Hand nehmen kann.
Genau, auf alle Fälle auch das Thema Ressourcennutzung und bewusster Umgang mit Ressourcen dann auch im weitesten Sinne. Haben wir auch schon in Ausstellungen mit Schülern thematisiert, was auch ein Thema ist, wo so gerne immer von den Schülern auch angesprochen und eingebracht wird.
Na, gerade in Form von seltenen Erden und diese ganzen, also wenn man sich so ein Mainboard heutzutage anguckt, das wird ja überall auf der Welt hergestellt. Also wenn man da mal so mal guckt, assembled in und made in und was auf den Chips immer so draufsteht, wo die herkommen. Also da hat man ja wirklich in der Hemisphäre immer rum, was dort in so einem, auf so einem Mainboard drauf ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass solche Museen doch sehr sinnvoll sind, um sowas mit zu lehren und das den Menschen ein bisschen zu verdeutlichen.
Genau, das haben wir auch in einer großen Installation, sogar mit Spielerriss, mit Tetris umgesetzt, auch mit Schülerideen, wo man, wissen Sie, wenn Sie sich, Sie wahrscheinlich auf alle Fälle Gameboy früher Tetris gespielt, mit den anderen vernetzt und wenn man eine Reihe weg hatte, dann kam die bei dem Kontrahent an. Und genauso ist das, stellen wir das mit den Ressourcen dar. Also nur weil man hier heute sein Handy und sein Tablet wegwirft, ist es ja nicht weg, sondern landet in Afrika auf einem riesen Müllhalten und wird auseinandergenommen, eingeschmolzen und wieder, wie du gerade gesagt hast, in andere Erdteile verschickt, um dann wieder teilweise neu aufzubrauchen.
Genau. In unserem Pad steht noch so eine Sache, die mich eigentlich auch interessiert. Habt ihr irgendwie eine Zusammenarbeit mit so, was bei uns aus der Community, so Hackerspaces und ich weiß ja nicht, wie es in Hoyerswerda aussieht. Ich glaube, vom Chaos ist da weniger was los, aber gibt es da irgendwie so Makerspaces, mit denen ihr zusammenarbeitet oder irgendwas, was so aus unserer Community kommt, so aus der Maker, aus der Hackerszene kommt, dass ihr da irgendwie Zusammenarbeit habt?
Ich muss sagen, da arbeite ich noch dran. Deswegen fand ich auch das Interview heute so gewinnbringend. Der Aufruf Meldet euch gerne mit euch. Wir haben, da fehlt uns noch ein bisschen. Da haben wir leider noch nicht die Kontakte, was natürlich wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich Geisteswissenschaftlerin bin und da zur Museumsfachwelt und viele Kontakte habe, aber da leider noch nicht so viel. Deswegen, da sind wir interessiert für Ideen oder Zusammenarbeiten, dass man da gerne mal was machen könnte. Wir haben letztes Jahr Netzwerktreffen offener Werkstätten in der Region gehabt, wo man halt mit den offenen Werkstätten, also alles, was so zum Megaspace, Bastler-Space sind, mal vorgestellt, uns vernetzt haben gegenseitig. Fabmobil, wie gesagt, sind wir so ein bisschen Vernetzung dabei, aber so direkt mit Hackerspace fehlt uns noch etwas. Also dieses Bereichsfeld würden wir gerne noch ausbauen und auch gerade in der Region Hoyerswerda anbieten, weil man denkt immer, hier ist nicht viel, aber immer mal wird ihnen doch erzählt, ja, und ich bin dort und dort aktiv. Deswegen könnte man gerne mal evaluieren, wer und was bei uns so los ist in der Region und was man da mal in der Hinsicht machen könnte.
Also du diverses Wesen da draußen am Radio und am Handy und an wo du auch immer deine Podcasts hörst, wenn du in Hoyerswerda und Umgebung bist, dann komm einfach im Zuse Computermuseum vorbei und dort werden dann sicher
die Leute die richtigen Ansprechpartner. Das muss ja nicht nur die direkte Umgebung sein. Ne? Ich meine zum Beispiel nach Hoyerswerda fährt auch eine S-Bahn aus Leipzig. Ne? Also da kommt man auch eventuell ganz gut hin und von Leipzig ist man ja schon fast mit allen anderen Städten wie in Deutschland verbunden über den Fernverkehr. Also es ist ja, man muss eventuell die Reise mal machen, aber wie wir jetzt dargestellt haben, lohnt sich hoffentlich.
Ich kann sagen, auf alle Fälle lohnt sich das.
Habt ihr in der Hinsicht vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht, so selber so ein Medienprojekt rauszubringen, so ein Podcast? Damit kann man ja das Ganze noch ein bisschen interessanter auch für die Leute da draußen machen, dass ihr dann, was weiß ich, in meinem Monat oder in meiner Woche redet ja das neue Exponat und dann mal da explizit reingeht. Habt ihr die Manpower dazu oder sowas?
Also wir haben jetzt erstmal in Corona-Zeiten auf virtuelle Führungen gesetzt. Doch heute waren wieder gerade 2 für Schüler und Jugendliche gerade angesetzt. Also wir haben da in der Richtung Tutorials. Wir haben bei uns nämlich eigentlich das Open Lab, wo man sich als treffen kann und als ausprobieren kann, was wegen Corona nicht funktionierte. Das haben wir so ein bisschen digital gemacht, aber und über Facebook so ein bisschen Objekte des Monats. Aber uns fehlt auch ein bisschen die Zeit und die Manpower-Ressourcen dazu, weil natürlich die Finanzen in Corona mit keinen Einnahmen nicht so rege sind und wir auch alle in Kurzarbeit sind. Und da ist immer mit der wenigen Zeit und das, was man vorhat, das beißt sich immer alles etwas in den Schwanz. Deswegen haben wir schon drüber nachgedacht, aber ja, der Aufwand und die Ressourcen haben es leider noch nie so hergegeben, obwohl wir Themen schon viele hätten, was man machen könnte.
Was ist das Open Lab?
Das Open Lab ist bei uns ein Angebot, kostenfreies Angebot, wo man sich einfach kreativ ausleben kann. Also wir das haben immer so ein bisschen Input, Vorträge oder Themen, oder wo man sagt mal, was programmieren oder mit den Grafik-Tablets einen Comic erstellen oder mit dem 3D-Drucker was drucken. Aber eigentlich sollen da Interessierte und Schüler selber ihre Ideen einbringen und dass man und Projekte, kleine Projekte umsetzen. Ist leider durch Corona sehr ins Stocken gekommen und eigentlich entstanden ist das im Projekt Brückenbauer und war gedacht für gerade in Hoyerswerda sozial benachteiligte Jugendliche, junge Erwachsene, die damit den Zugang zur modernen Technik, zum Museum mal erleben und selber ausprobieren könnten.
Das heißt, Zugang zum Museum ist quasi auch Zugang zu einer offenen Werkstatt sozusagen. Das heißt, ihr habt dort Materialien und Geräte, die ihr dann betreut benutzen lasst. Ist das so?
Richtig, genau.
Das fand ich sehr spannend, weil...
Es gibt auch einen Makerspace in Hoyerswerda.
Es gibt auch einen Makerspace in Hoyerswerda. Okay, das wusste ich nicht. Ja. Ich wollte nämlich genau darauf hinaus, dass nämlich gerade, ich finde Nottingham und Halle sehr spannend. Das sind die 2 Orte, die gerade eben, die halt im Laufe der Sendung jetzt gefallen sind. Halle hat einen sehr großen, tollen Makerspace und auch Nottingham hat, ich glaube, europaweit einen der schönsten Hacker und Makerspaces, die ich je gesehen habe. Und dann die Anschlussfrage, warum, also also hat das quasi Einflüsse gehabt auf dieses Open-Lab?
Indirekt. Also wir haben Das Open Lab ist dann ist eher aus dem Projekt hinaus entstanden, dass wir gesagt haben, freien Zugang, und wir sind über Förderprogramme, auch den sächsischen Mitmachfang, versuchen wir immer mehr unsere auszustatten, wobei wir nicht so sehr löten, sondern eher technisch ausgestattet, also auch Lego Mindstorm, Programmierroboter, einfach um, wo man sagt, erstmal leichten Zugang zu schaffen, wo man Projekte auch mal in 1-2 Tagen fertigstellen kann. Wenn dann mehr Bedarf wäre oder Ideen, was man auch anschaffen könnte, wäre das für Zukunft immer kein Problem, da mal ein Programm oder Projekt oder was dazu zu finden, wo das möglich ist. Aber das war so erstmal die Herangehensweise für Hoyerswerda. Bei den Größen, das ist noch für uns, also da arbeiten wir noch dran, dorthin zu kommen.
Ich würde mal sagen, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt jedem noch eine Frage zugestehen, bevor wir es dann zum Abschluss bringen. Meine letzte Frage wäre, ich weiß nicht, wie viele internationale Gäste ihr im Museum habt. Ist es vielleicht manchmal so, wenn Gäste von außerhalb Deutschlands kommen, dass die dann überrascht sind, dass es überhaupt so eine ausgeprägte Computergeschichte in Deutschland gibt? Weil wenn man von außen raufguckt, so vielleicht gerade auch wie aus Asien oder sowas, dann sieht es ja in der normalen Geschichtserzählung oder sowas, dass das alles in Amerika entstanden ist. Ne? Dass dort irgendwie die Transistoren erfunden wurden, dort waren irgendwie die ersten großen IT-Unternehmen und dann hat sich das da alles entwickelt. Und dass es halt in Deutschland auch diese komplette ja, Parallel- und Mitentwicklung gegeben hat mit dem Robotron-Kombinat im Osten, mit im Westen, Siemens, Dixdorf, Zuse KG natürlich auch und so weiter. Ist das für diese Gäste eventuell auch eine Überraschung?
Ja, die Fülle besonders, was es alles ist. Viele kommen, sind und internationale Gäste sind in Dresden unterwegs und haben dann von Zuse oder kannten Zuse und haben dann durch ihre Recherchen gemerkt, dass es in Hoyerswerda ein Zuse-Museum gibt und kommen deswegen gezielt nach Hoyerswerda und sind dort da erstaunt, was es halt um Zuse noch so alles in Deutschland gab. Das ist richtig.
Gut, mich würde noch eins interessieren, du hattest von einer virtuellen Führung gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich da auf eure Webseite gehen und klicken? Oder das würde mich jetzt doch nochmal ein bisschen, dass du das noch ein bisschen vertiefst. Was ist eine virtuelle Führung?
Also auf unsere Webseite gehen ist immer richtig, dann findet oder bei Facebook oder Instagram, dann findet ihr die Daten, wenn wieder virtuelle Führungen angeboten werden. Aber wir machen die virtuellen Führungen sozusagen live. Das heißt, dass wir unsere Ausstellung 3D gescannt haben und dann per Video-Tutorial oder Konferenz live dann durch diese digitale Führung führen. Also wir wackeln nicht mit der Handykamera durch das Museum, sondern springen dann von Punkt zu Punkt durch die Ausstellung und erzählen euch dann interessante Fakten rund um die IT-Geschichte und Konrad Zuse mit kleinen Umfragen. Aber es gibt auch natürlich Spezialführungen. Meine letzte Führung hatte ich zum Beispiel zum 100. Geburtstag von Joachim Lehmann, den Zuse des Ostens, und mit auch über 30 Zuhörern. Und da ging es natürlich mit dem Schwerpunkt um Lehmann und die Rechentechnikgeschichte in der DDR. Und so bieten wir immer mal solche Führungen zu bestimmten, wenn bestimmte Jubiläen oder Thementage sind, bieten wir solche Führungen an. Genau, also nicht kontinuierlich, sondern immer terminbestimmt. Aber man kann sie auch buchen. Wer will mal eine virtuelle Führung buchen, kann das bei uns, weil man uns ja länger nicht besuchen kann, kann man das auch gerne mal machen.
Wie funktioniert das dann? Ist das, wie wir uns jetzt hier treffen, in so einem Big Boo Button oder ein Jitsi oder sowas? Oder wie genau?
Na, genau, also wir nutzen EduDip beziehungsweise Zoom und darüber wird das dann mit geteilt, geführt, kommuniziert und die Besucher können auch Rückfragen stellen, sich einbringen und es läuft ungefähr eine Stunde, wo man dann virtuell durch die Ausstellung geht.
Okay, und dann habe ich noch eine kleine Spezialfrage, Anmerkung, wie auch immer, und zwar Hoyerswerda und DDR. Da gibt es ja diese Kontroverse um den U880 oder Z80 Prozessor. Habt ihr da schon mal so in aufgeschliffenen Darlegen, wo diese Nachricht von den Amis da drin ist, dass da unter einer Lupe zu beachten ist? Ich hoffe, du weißt, worum es geht.
Ja, aber leider haben wir das nicht.
Also das wünsche ich mir dann doch als Exponat.
Okay, schreibe ich auf die Agenda.
Vielleicht sollte das
jemand, noch jemand einen beim Aufräumen gefunden hat zu Hause, bitte meldet euch.
Genau, am besten schon abgeschliffen, weil das ist mir so einfach.
Genau. Also ganz kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, worum es geht. Es wurde damals zu DDR-Zeiten der Prozessor Z80 kopiert und die Amerikaner wussten das, dass die den kopieren und deswegen haben die in den Chip eingebaut so eine versteckte Nachricht, die und die wurde dann, ist doch dann auch wieder aufgetaucht später. Also das wäre dann schon interessant, das im Museum nochmal zu sehen, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ob das wahr ist oder nie. Deswegen wäre schon schön, da mal eine große Linse mit so einem Chip zu sehen, wo dann diese Nachricht zu sehen ist.
Dann denke ich mal, war das, ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, das weiß unser Aufzeichnungsmeister wahrscheinlich besser, aber ich denke, wir haben ja eine ganze Stunde rumgebracht oder zumindest fast eine ganze Stunde. Die Zeit ist wieder mal schneller vergangen, als ich das mir überhaupt vorstellen konnte. Aber ja, eventuell kann man das Gespräch auch noch mal zu anderer Gelegenheit, vielleicht in einem anderen Rahmen, fortsetzen. Vielen Dank erstmal an Andrea.
Gerne wieder.
Und danke. Alle Zuhörer haben jetzt gesehen, die ostdeutsche Mikroelektronik ist nicht klein zu kriegen.
Ich finde vielleicht noch wichtig, Andrea, dass du uns nochmal genau die Adresse sagst, wohin Besucher kommen können, dass du uns vielleicht sagst, wo du im Internet zu finden bist mit deinem Museum, welche Kanäle ihr bespielt, was weiß ich. Das fände ich vielleicht noch irgendwie wichtig.
Dass und wir wie wir euch unterstützen können. Also quasi, ob es was bringt zu kommen oder es bringt, neue alte Hardware vorbeizubringen oder ob einfach eine Spende es auch sehr gut täte.
Also ihr seid herzlich eingeladen alle nach Hoyerswerda in ZCOM, Zuse Computer Museum. Wir befinden uns in der Dietrich-Bonhoeffer Straße 1 bis 3. Also es ist ein Plattenbau in 11 Geschosse, nicht zu übersehen. An der Giebelseite ist der Eingang barrierefrei, Parkplätze gleich vor Ort. Und digital findet ihr uns unter www.zuse-computer-museum.com. Auf der Website alle Informationen, Videos, Vlogs, was ihr braucht. Und außerdem bei YouTube, bei Facebook auch mehrsprachig, Deutsch und Tschechisch, jeweils eine Seite, und bei Instagram. Genau.
Übrigens auch als Anfahrtshinweis, da war ich selber ein bisschen verwirrt, als ich 2018 hingefahren war. Wenn man von Dresden nach Hoyerswerda fährt, fährt man ein Stück durch Brandenburg, aber es geht trotzdem mit dem Sachsen-Ticket alles.
Genau, wenn man mit dem Zug kommt, genau. Aber es funktioniert mit dem Sachsen-Ticket und die S-Bahn, wie aus Leipzig fährt, durch, auch ohne umzusteigen. Und über die Autobahn könnt ihr mit der A4 oder A13 kommen. Dann bis nach Hoyerswerda etwas Landstraße, etwas Panorama, etwas entschleunigen. Genau, unterstützen könnt ihr uns mit Technik gerne. Bitte per E-Mail schreiben mit Bild- und Modellnummer, damit wir prüfen können, ob es schon vorhanden ist. Auch gerne mit neuer Technik. Die fehlt uns immer. Die meisten Leute geben immer nur ihr ganz altes ab. Aber wir sollen natürlich auch immer moderneres zeigen, wer da was nicht mehr braucht. Und genau, finanziell hilft immer. Und noch mehr hilft natürlich, sobald wir wieder öffnen dürfen. Also eigentlich sind wir ja zurzeit offen. Theoretisch könnt ihr gerade noch kommen mit Anmeldung und tagesaktuellen Corona-Test, natürlich negativ. Aber es wieder richtig geht, natürlich mit eurem Besuch. Das ist immer sehr gewinnbringend und dann auch gerne mit Feedback, wie es euch gefallen hat. Weil man wird ja natürlich irgendwann auch betriebsblind und wir wollen ja auch immer wachsen. Dann hoffe ich, konnte ich euch begeistern, in das Zuse-Museum nach Hoyerswerda zu kommen. Und ja, wünsche euch für den Podcast bzw. für eure Radiosender alles Gute, sehr viel weitere interessante Themen und hoffe,
wir
dass
wir uns
bald wiedersehen und hören.
Auf jeden Fall, wir werden mal alle zusammensacken und mal rüberkommen. Das war beim Fernmeldemuseum schon so, dass wir dann auf einmal mit vielen Leuten dort standen. Wie viel passen denn maximal bei euch rein? Vielleicht als allerletzte Frage.
Also zu Corona haben wir jetzt erstmal, damit jeder seine eigene Quadratmeterzahl hat, wie vorgeschrieben, passen 45 rein.
Und ohne Corona?
Machen wir Gruppenführungen bis 25, aber 50 bis 100 Leute passen in die Ausstellung locker rein. Also.
Weil das Fernmeldemuseum war ein bisschen überfordert, als wir da aufgetreten sind.
Ihr habt 1000 Quadratmeter und auch durch Barrierefreiheit sind die Gänge auch mindestens 90 Zentimeter ja immer breit. Also eigentlich habt da Platz.
Da denke ich, passen wir mit dem ganzen Netzbiotop e.V. rein.
Ja, und auch gerne, wie gesagt, Ideen für mal Megaspace, Hackerspace, Hackathon, irgendwie sowas in die Richtung mal auch hier bei uns in der Region umsetzen. Oder ja, Anregungen sind für alles offen.
Ja, super. Dann jetzt machen wir mal einen Deckel drauf, damit wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, Radio, für unsere ganzen anderen Themen. Ich sehe auch schon, der Wolf ist reinkommen, mit dem wir dann gleich weiterreden werden. Wir machen jetzt aber erstmal eine Musikpause. Bis gleich.
Tschüss. Vielen Dank.
1800 Moscow time, and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes. And Mike Saylor shared another quote. And Peter Schiff, well, he's going broke. And all my hornets scream decentralize. So quit asking me your questions, 'cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin standard. Now I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Oh, oh. Oh. Keynes has sold the golden lie, and governments will not deny, but there's a secret they're not wanting you to know, but they don't know anything about stock to flow. So I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar's a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. The aggregate is spending, and the banks won't stop the lending. Just sit back and watch that money printer go. Put your faith in cash and gold while I'm stacking sats with foe. And I'll be laughing as we store a trillion more. Don't tell me your dollar's a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Don't tell me your dollar's a little bit stronger, because the basement will make us all poor. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying poor.
Paris, Trara, das Penta-Radio ist wieder da. Und wir hatten jetzt in der Musikpause diesmal eine vorgeschlagene Musik, die uns unser jetzt dazu gekommener Wolf vorgeschlagen hat, nämlich Have Fun Staying Poor von Matt Hodel. Und wenn ihr euch der Künstler gefallen hat, findet ihr dazu in den Shownotes auch eine Bitcoin-Spendenadresse. Wir gehen jetzt weiter zu den News. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir die News diesmal am Ende machen, da wir noch nicht abschätzen konnten, so wie lang unser Gespräch dauern wird. Und diese News werden definitiv den verbleibenden Rahmen von, ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, 25 Minuten sprengen. Den Rest findet ihr dann wie immer in unserer Podcast-Version auf c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentaradio oder in allen gängigen Podcast-Apps, zumindest denen, die in denen freie Podcasts auch noch erlaubt sind, unter dem Suchwort Pentaradio. Und der erste Punkt hier geht genau in diese Richtung, was ich jetzt gerade schon anklingen ließe, freie Plattformen oder ja, Plattformen, die gerne Monopolisten sein möchten. Und eine derartige Plattform ist Twitch. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Das sind da, wo die ganzen Gamer immer sitzen und sich gegenseitig beim Spielen zugucken. Das ist zumindest, womit sie ursprünglich mal angefangen haben. Das ist auch irgendwie wahrscheinlich die meisten Leute, die dort sind. Aber generell ist es einfach eine Livestreaming-Plattform, wo jemand halt ja, Video live senden kann. Und da gibt es eine Chat-Funktion, wo dann Leute schreiben können. Und da können dann auch Leute irgendwie Geld einwerfen gleich, wo natürlich dann der entsprechende 30%-Cut an Twitch geht. Und dort gab es unter anderem einen Livestream von der Revision. Und wenn euch das nichts sagt, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Nischenveranstaltung, aber sie passt zu etwas, was wir gerade letzten Monat im Penta-Radio hatten. Gerade als wir letzten Monat aufgezeichnet hatten, kam die Meldung, dass die Demoszene in Deutschland zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Demoszene, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist im Prinzip ein Haufen Nerds, also so wie hier, nur leicht anders, denen ihr Ziel ist, Programme zu bauen, die möglichst klein sind und mit diesen kleinen Begrenzungen möglichst viel machen. Also dann wird sich zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt ein Programm, was maximal 64 Kilobyte groß sein darf. Ne? Also irgendwie ausgedruckt wahrscheinlich dann auf vielleicht 10 Seiten Papier passen würde oder so. Und da dann können diese Programme am Ende minutenlange, hochdetaillierte Videos rendern, indem man halt fortgeschrittene Tricksereien anwendet, um zum Beispiel riesige Landschaften automatisch zu generieren aus sehr wenig kleinem Code und sowas. Und das ist, was so die Demoszene macht.
Die kleinste Kategorie sind übrigens 256 Byte. Das ist weniger als ein Tweet.
Oh, das ist ja geil. Dann bekomme ich so ein Demo in den QR-Code rein.
Und das, ja, es gibt Leute, die es schaffen, darin noch Huhn abzuspielen.
Sehr gut.
Und es gibt aber auch noch deutlich andere Kategorien. Also es gibt auch ganz normal Video und Fotos und so weiter. Also das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte es bisher auch nur so als diese Ton- und Videowelt wahrgenommen. Aber offensichtlich ist es noch deutlich vielfältiger.
Eventuell, genau. Wenn jemand uns einen guten Interviewpartner vorschlagen möchte, um das mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Ihr habt ja gesehen, wir machen hier auch manchmal Interviews. Wenn wir einen schönen Gast oder eine schöne Gästin finden, dann gerne einen Hinweis an pentaradio@c3d2.de. Aber das ist doch gar nicht, was ich sagen wollte, Mensch. Die News war doch eigentlich, dass wir diese Demoszene-Party hatten, nämlich Revision. Und Twitch hat dann den Livestream gesperrt. Weil bei Twitch natürlich so ein automatischer Mechanismus mitläuft, der urheberrechtlich geschütztes Material finden soll. Das ist die Idee dabei, ne? Analog wie das bei YouTube oder so auch der Fall ist. Und wenn dann halt der Algorithmus den Daumen runter zeigt, dann wird dann einfach mal der Strom abgestellt. Ne? Bei YouTube ist es dann irgendwie so, dass dann halt gesagt wird, hier irgendwie Minute 1-3 mögen wir nicht. Dann kann man dann irgendwie noch eventuell den Ton wegmachen, wenn YouTube da auf die Idee gekommen ist, dass dort irgendwelche urheberrechtlich geschützte Musik oder sowas ist. Und dann hat man auch eventuell die Option zu sagen, ja, dann kriege ich halt einfach kein Geld dafür, was natürlich mir für einen professionellen YouTuber auch keine so tolle Idee ist, irgendwie ein Video produziert zu haben und dafür Geld auszugeben zu haben und dann kein Geld zurückzubekommen. Das ist ja schlecht, wenn man irgendwie am Ende des Monats Miete bezahlen muss. Bei Twitch führt das dann im Zweifelsfall gleich dazu, wenn der Algorithmus dich nicht mehr mag, dann wird einfach dein Livestream abgekappt. Und dann ist halt Sendepause. Und das ist der Revision passiert. Vermutlich hat da der Algorithmus irgendwo Musik gefunden, die er für urheberrechtlich geschützt hielt. Und dann wurde der Strom abgestellt.
Also es ist nicht genau bekannt. Das Gerücht ging eher daran, dass es was mit den sehr amerikanischen Vorstellungen von Nacktheit und so weiter zu tun gehabt haben könnte.
Naja gut, die amerikanische Poeterie schlägt wieder zu, ja. Aber allein, dass man darüber nur Gerüchte hört, ne? Allein, dass es da keine ordentliche Aussage gibt, was jetzt eigentlich das Problem ist, ist ja schon problematisch an der Stelle. Aber die Geschichte hat ein gutes Ende gefunden, dank der unermüdlichen Helfer vom Chaos Computer Club. Denn 20 Minuten später kam dann das Update. Übrigens, wir sind jetzt wieder live bei media.ccc.de. Eurer Streaming-Plattform der Wahl.
Heißt das jetzt, dass wir mit der ccc.de mit Twitch vergleichen können?
Warte. Ich kann dazu noch eine Anekdote erzählen. Ich war nämlich tatsächlich virtuell live dabei. Also als Besucher der Revision sozusagen. Und da gab es erst so etwas Unmut, dass der Media-CCC-Server ja. Also es haben sich natürlich alle gefreut, dass wieder live war, aber es gab so ein paar Nökler. Die meinten, naja, aber hier, das macht ja hier gar nicht 4K und 60 FPS. 20 Minuten später gab es das auch.
Ja, Techniker sind informiert.
Also, wie ich das immer gerne auf dem Datensprung sage, wir klatschen jetzt alle mal für das C3-Walk.
So, und jetzt komprimieren wir dieses Klatschen in die möglichst kleine Bit-Repräsentation.
So, dann geht's weiter. Hier steht, Lackwarte Türkenet klagt die Vorratsdatenspeicherung in Frankreich weg. Wer wollte was dazu sagen?
Ich habe das nur kurz aus den News rausgefischt. Leider ganz so enthusiastisch sind die Jungs von Quadratür.net da nicht, weil das Prinzip des Generalverdachts da leider erhalten bleibt. Die Gerichte haben offensichtlich in dem Fall Recht gegeben, aber rein prinzipiell bleibt die Überwachung an sich als Recht des Staates bestehen.
Aber die Vorratsdatenspeicherung wurde doch auch schon auf EU-Ebene gekippt, oder? Gilt das für Frankreich denn nicht?
Ja, da hat die Regierung natürlich wieder tolle Ideen, wie man das anders interpretieren könne und hat versucht, das mit dem obersten Verwaltungsgericht in Frankreich entsprechend wegzukriegen. Und das gleiche Gericht hat dann da der Regierung nicht recht gegeben.
Aha, na, okay, wer weiß, welche Ausreden sich dann die Leute hier noch einfallen lassen werden.
Ja, das Urteile von dass Europa-Urteile in Deutschland auch nicht gewürdigt werden, ist ja auch nichts Neues.
Naja gut, es ist ja nicht nur Europarechtsurteil, es ist auch Verfassungsgerichtsurteil im Zweifelsfall. Ne? Also wenn ich überlege, wie oft jetzt irgendwie schon auf das Verfassungsgericht draufgehauen hat, auf diese ganzen Vorratsdatenspeicherungsgesetze, und das geht auch einfach nicht tot. Ne? Also ich erinnere mich, dass das 2009 bei der Piratenpartei ein Thema war, als ich dort war. Es ist ja, es hat wahrscheinlich noch eine längere Historie als das. Ne? Das ist, es will ja alles nicht sterben. Obwohl es alles Quatsch
die Krypto-Wars, die sind ja auch noch nie wirklich ganz abgeebbt. Also das hört man ja auch immer wieder, dass wir dort irgendwie Key-Escrow und sowas machen sollen und unsere Schlüssel beim
Verantwortliche
hinterlegen sollen. Genau, verantwortliche Verschlüsselung. Ja, ja, ich bin sehr verantwortlich.
Ja, Rolf, müssen wir bitte. Dazu passt dann auch super, dass Microsoft einfach mal ohne wirkliche Rechtsgrundlage Skype-Chats und LinkedIn-Bilder auf Terrorverdächtige scannt. Und das Ganze dann offensichtlich mit entsprechend motivierten Regierungsparteien teilt. Also wahrscheinlich im Wesentlichen die USA. Aber denen ist natürlich egal, woher die Bilder stammen, ob das jetzt europäische Bürger sind oder aus ganz anderen Staaten.
Na, da hat ja Microsoft jetzt die richtige Acquisition zugemacht. Die haben jetzt eine Nuance übernommen. Nuance ist, glaube ich, so ein KI-Dienstleister, die OCR und sowas anbieten. Die sind ja dann für sowas ideal. Also ich weiß nie, wo das bei Microsoft...
Vor allem auch Spracherkennung.
Und Spracherkennung, genau. Also,
das ist die Bude, die auch Dragon aufgekauft hat, die manche vielleicht kennen von Dragon Naturally Speaking. Also auch so eine Spracherkennungssoftware, die schon seit, ja, wirklich schon so lange ich denken kann, gibt es die für die verschiedenen jeweils aktuellen Plattformen.
Also es ist, also Microsoft, die sind heute noch mehrmals in den News, also das ist...
Ich lese auch gerade in diesen Artikel rein, den wir jetzt verlinkt haben zu der Sache, Skype-Chats auf Terrorverdacht durchleuchtet, ne? Und es ist wieder... genau dasselbe, weil im ersten Absatz quasi, ne, scannt alle Nachrichten auf mögliche Fälle von Terrorinhalten und im zweiten Absatz dann bereits vor einem Jahrzehnt entwickelte Microsoft die Datenbanksoftware FotoDNA, die das Ausspüren von Kindesmissbrauchsfotos erlaubt. Da haben wir wieder, es ist alles immer wieder dasselbe. Jedes Mal wird wieder die Terrorkeule oder die Kindesmissbrauchkeule rausgeholt und dann am Ende irgendwie dann doch irgendwie Falschparker und Drogendealer aufzuspüren damit.
Urheberrechtsverletzer.
Ja, genau. Das sind die schlimmsten.
So, ja. Wie geht's weiter? Datenreichtum. Ja. Wer will was über Datenreichtum erzählen?
Das ist ja einmal bei Microsoft quasi der selbstgewählte Datenreichtum, weil man hat ja freiwillig seine Bilder in entsprechenden Plattformen geteilt, anstatt das selbst unter Kontrolle zu behalten. Aber das Ganze kann man natürlich auch staatlich verortet haben, wenn zum Beispiel der Staat sagt, wir machen unsere Wahlen elektronisch. So geschehen in Israel. Und tada, auch die Wählerdaten werden öffentlich.
Aber waren das nicht geheime Wahlen? Sollen das nicht geheime Wahlen sein?
Ja, dann nicht mehr.
Daran sehen wir wieder unsere Abneigung als CCC gegen Wahlen, gegen digitale Wahlen. Das ist ja immer das, wo ich mich immer wieder jedes Mal frage, wenn sowas wieder aufkommt, wo Leute dann doch anfangen, den Computer zum Wählen zu nehmen. Also USA, also als schönstes Beispiel, die haben das bis heute noch nie gelernt, dass das eine dumme Idee ist.
Ja, der Witz an der Sache ist, dass man das auch richtig machen könnte, aber das versteht dann keiner mehr und das widerspricht auch nach Verfassungsgericht quasi entsprechend der Demokratie, wenn die Leute ihre Wahl nicht mehr selbst verstehen können.
Ja, das hat nicht bloß was mit dem Verfassungsgericht zu tun, sondern auch mit vernünftigem Menschenverstand.
Der Artikel lautet aber auch Leaks again. Das heißt, anscheinend ist Ihnen das schon mal passiert.
Aber soweit ich das in dem Artikel sehen kann, geht es ja nicht um, geht es nicht unbedingt um die tatsächlichen Wahlergebnisse, sondern es geht erstmal um die Metadaten von den ganzen Leuten, irgendwie Name, Geschlecht, Wohnadresse, in vielen Fällen Telefonnummern und so, ja, Meinungsumfragen.
Ja, aber letztendlich auch die politische Orientierung der Wähler durch die.
Ja, es ist trotzdem alles furchtbar, ne? Aber es ist zumindest, soweit ich das sehen kann, nicht das Wahlergebnis.
Nee, die politische Orientierung.
Na, und die ID ist ja anscheinend auch dabei, oder? Hier steht was von wegen ID, das klingt für mich so wie Personnummer. Mhm.
Aber also, dass sowas dann noch auf Staatsebene passiert, das ist noch viel schlimmer, als wenn das irgendeinem Facebook oder Microsoft passiert, weil das ist natürlich nun die endgültige Ebene, wo sowas eigentlich nicht passieren darf und wo ich eigentlich dort erwarte, dass dort auch das Know-how da ist, dass man damit umgehen kann. Aber na gut, sollte man bei Microsoft und Facebook auch. Naja. So, weiter geht's mit noch mehr Datenreichtum. Noch mehr, juhu.
Ja, jetzt wir sind hier in der großen Datenreichtumsstraße angelangt und gehen jetzt einfach von Haus zu Haus. Wir waren jetzt gerade bei den israelischen Wählerdaten. Jetzt gehen wir als nächstes zu Facebook-Nutzern. Ist hier jemand Facebook-Nutzer?
Ich muss gestehen, dass ich einen Account habe, aber den habe ich schon seit Längerem nicht mehr angefasst. Und seit 10 Jahren gehe ich da nur mit Tor drauf, gebe ich zu. Die haben eine eigene Onion-Adresse.
Ja, gut, das stellt dann nur sicher, dass keine anderen die Daten abgreifen können, damit alle Daten in einem linearen Strom direkt zu Facebook geleitet werden. Macht es irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich viel besser. Genau, es war ein größeres, ich weiß gar nicht, ob es ein Datenleck ist, also ich glaube auch überhaupt nicht, dass es von Facebook, war das überliefert worden, ob es von Facebook selber kam oder ob das einfach jemand von einem Partner oder so abgegriffen hat, wo die Daten dann irgendwie durch ein bisschen API oder sowas abrufbar waren.
Genau, es gab eine hübsche API, die haben die Partner ordentlich genutzt und dann die Daten natürlich extern akkumuliert, um sie später nicht mehr unter Kontrolle zu behalten.
Sehr gut, hätte uns doch nur jemand gewarnt. Es sind insgesamt 533 Millionen Nutzer betroffen. Natürlich, diese Zahl gilt für die ganze Welt in Summe. Etwa 6 Millionen Nutzerinnen sind in Deutschland.
Alles klar, hier die Datensätze sind insbesondere Namen und Telefonnummern und bei einem 0,5% auch die E-Mail-Adressen.
Und ja. Es gibt, soweit ich das verstehe, auch mittlerweile Berichte, dass das ausgenutzt wird. Also es gibt Leute, die komische SMS bekommen und die sowas wie, ja, du wartest doch auf ein Paket, klick mal hier auf den Link und danach gehört mein Telefon dir. Andersrum, dein Telefon mir. Also es ist schon ersichtlich, dass es Sachen aus dem Datenleak sind, weil die Leute, die das behaupten, die meinen, diese Telefonnummer hätten die nur dort angegeben und woanders könnte die nicht sein. Also da sowas wird halt doch genutzt dann.
Genau, und ihr könnt das unter heffalbienporn.com, glaube ich,
überprüfen. Ist verlinkt in den Shownotes und wurde da jetzt auch neu eingebaut, da die meisten dieser Datensätze keine, bis jetzt hatte Heffalbien und nur als Schlüssel, um nachzusuchen, wo man mit betroffen ist, nur die E-Mail-Adresse und da die meisten dieser Datensätze nur Telefonnummern haben und nur die wenigsten E-Mail-Adresse, ist dort jetzt auch die Telefonnummer als sicher Schlüssel drin.
Also weiter, noch mehr Datenreichtum. Wir haben schon fast einen Sendungstitel. Genau. Datenreichtum bei LinkedIn.
Ja, offensichtlich wurden da 500 Millionen Datensätze zum Kauf angeboten, eben Darknet oder so.
Und nochmal 500 Millionen, das könnt ihr doch nicht ausdenken und ich packe nur eine Salami dazu, ich muss doch bekloppt sein.
Genau.
Der nächste Datenreichtum geht es gleich weiter zu einem neuen aufstrebenden Anbieter von Sprachkommunikation.
Datenreichtum bei Clubhouse.
Hat sich ja die letzten Wochen einiger Beliebtheit erfreut. Derzeit ist ja nur die iOS-Welt davon betroffen, weil sie ja, jetzt könnten wir sagen, zum Glück keine Android-Version bisher rausgebracht haben. Und es handelt sich in dem Fall allerdings nur um 1,3 Millionen Daten.
Sehr zahlungsfähige Nutzer.
Das mag sein, aber das war, glaube ich, auch noch etwas begrenzt. Die Daten enthalten User-ID, Name,
Foto. Und der soziale Graf.
Ja, und über wen du eingeladen wurdest, das ist richtig.
Aber das gibt auch so ein bisschen das allgemeine Problem an, wie entwickeln solche guten halt Software. Also ich sag bloß so Luca-App und Clubhouse, das ist halt, da wird halt auf sowas gar nicht Wert gelegt. Also es ist halt echt immer schwierig für Leute, solche neuen Apps zu benutzen, weil da doch dieses Konzept von Security und von irgendwie, ich strenge meinen Kopf an, bevor ich in die Tasten drücke, halt nicht wirklich genutzt wird. Und das tut doch schon manchmal auch weh.
Wie hieß das? Reifen beim Kunden.
Reifen beim Kunden. Wie die Banane, aber ja.
Also wir reden nicht von Autoreifen, sondern von Bananen, genau.
Ja, genau. Bananenware reift beim Kunden.
Schön ist ja auch immer die Äußerung, dass keine sensiblen Daten betroffen sind. Das Tolle dank der vielen Leaks auf verschiedensten Plattformen ist ja, dass man das wunderbar korrelieren kann, wenn man dann mal so ein paar ID-fähige Dinge wie eine E-Mail-Adresse oder einen sozialen Graphen hat. Dann kann man da wunderbar ergänzen, was auf der einen Plattform gefehlt hat und dann aus der anderen herausnehmen.
Na, nicht bloß das, man kann dadurch auch de-anonymisieren. Also es gibt ja so diverse Tools, die de-anonymisieren Dinge, also zum Beispiel deine IP-Adresse oder deine Adresse, die werfen die halt in den Hash rein. Dadurch, dass ich aber jetzt sozusagen ein anderes Leak habe, wo andere Daten offen sind und ich die nebeneinander halte, kann ich dadurch trotzdem deine Adresse zuordnen. Also ich habe zwar nicht die Adresse, aber ich weiß, der Datensatz gehört dir und ich weiß, dass du in dem Moment halt das und das gemacht hast oder wie auch immer.
Und kann genau, und dein Arbeitgeber dank E-Mail-Adresse und so.
Genau, Rückschlüsse fehlen. Also es ist doch schon schwierig, diese ganzen Datenreichtümer, weil die machen dann selbst diese Anonymisierung, die mir immer die Leute so als sicher verkaufen, kaputt. Weil je mehr Datenreichtümer wir haben, desto eher geht auch eine Anonymisierung kaputt. Deswegen dieses Konzept Datensparsamkeit gilt vorne und hinten. Tut keine Daten erheben, wenn er sie nicht braucht.
Daten sind wie Radioaktivität. Man will so wenig wie möglich überhaupt erstmal davon haben. Also es ist nicht komplett böse, man kann sinnvoll anwenden damit, aber man will die eigentlich so wenig wie möglich davon sammeln, irgendwie, wenn man sie hat, so schnell wie möglich wieder loswerden. Ne? Und all das, diese Metapher passt irgendwie doch immer noch ganz gut. Und ja, wenn nicht, dann sieht man halt, was passiert, wenn irgendwie das Kühlwasser aus den Brennstäben hier jetzt gerade mal wieder in den Fluss leckt und das auch irgendwie in dieser einen Monat alleine viermal passiert. Ja. Aber ich glaube, das Problembewusstsein wächst doch langsam. Also in mikroskopischer Geschwindigkeit, in glazialer Geschwindigkeit, aber es kommt ja doch langsam. Vielleicht auch rechtzeitig.
So, als nächstes schauen wir zurück auf die letzte Sendung. Ja, nämlich Right to Repair.
Ich habe nur festgestellt, weil ich mich da etwas ausführlicher mit beschäftigt habe, dass es tatsächlich Hersteller gibt, die sich mit diesem Right to Repair auseinandersetzen und versuchen, das durchzusetzen, insbesondere in einzelnen Staaten der USA. Und sich da dann vor verschiedenste beratende Gremien und Gerichte setzen. Unter anderem ist so ein Hersteller von Notebooks und anderen Rechnersystemen System 76. Und die haben sich schon seit längerem dem verschrieben, dass sie einfach Schematics, wie das eigentlich traditionell mal war, weiter mitliefern mit ihren Geräten, soweit sie das denn aus ihren Zulieferern herausbekommen. Und sie versuchen dann auch, die Verträge immer so zu gestalten, dass möglichst alles auch freigegeben werden kann, um eine Reparatur zu ermöglichen und eine möglichst lange Lebenszeit der Produkte beim Kunden möglich zu machen. Auch andere Hersteller streben das an und verhalten sich da ähnlich. Da sind zum Beispiel Purism und Oxide zu nennen. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar andere kleinere, aber man muss immer bemerken, dass das dann auch etwas teurere Anbieter sind. Und dem Otto-Normal-Anwender ist es das eventuell nicht ganz so wert. Spätestens in Firmen wird es dann allerdings interessant, wenn man ein Produkt halt nicht nur 2 oder 3 Jahre nutzen kann, sondern auch mal locker 10.
Ich glaube, das würde dann zumindest bei den größeren Firmen daran scheitern, dass es einfach nur einen einzigen Procurement-Prozess gibt für IT-Geräte und wenn der halt auf 3 Jahre eingestellt ist, dann bringt es auch nichts, ein Gerät zu kaufen, was längeren Support hat. Ja, aber bei kleineren Unternehmen, die könnten dann natürlich sich da an die Speerspitze setzen und da ihre Flexibilität ausspielen.
Ich sehe schon, wir haben heute eine sehr referenzielle Sendung.
Ja. Wir pointen hier in alle Richtungen.
So, weiter geht's. Ransomware gibt Geld zurück. Wer wurde von euch verschlüsselt?
Noch nicht.
Also hoffentlich sind wir alle verschlüsselt, aber hoffentlich auch so, dass wir die Schlüssel dafür selber in der Hand haben.
Ja, aber wurde? Ich möchte nicht, dass jemand anderes mich verschlüsselt, weil ich will verschlüsseln. Also, so wie ich das sehe, gab es hier eine Ransomware, die hieß Ziggy. Und die Betreiber der Ransomware, die haben jetzt aufgegeben. Genau. Und aus dem Artikel geht vor, dass die, glaube ich, jetzt alle Keys wieder zurückgeben, mal freigeben oder sowas.
Die scheinen wohl das mitbekommen zu haben, was bei Emotet passiert ist, dass dort die komplette Infrastruktur tatsächlich übernommen wurde von den Whiteheads, also von den im guten Sinne agierenden Hackern, den angeschlossenen Sicherheitsbehörden und so weiter. Und die haben dann wahrscheinlich auch gemerkt, dass die Einschläge langsam näher kommen und haben dann rechtzeitig einen Cashout gemacht. Aber um das finanzielle Polster der Kriminellen muss man sich offenbar keine Sorgen machen, denn sie haben ja, wie die meisten heutzutage, ihre Lösegeldzahlung in Bitcoin entgegengenommen und haben, auch wenn sie dieselbe Menge Bitcoin zurückbezahlt haben, oder nee, dasselbe Geld haben sie dann zurückbezahlt, ne? Und dann da quasi ein Arbitragegeschäft gemacht, also haben dann halt durch die Kurssteigerung von Bitcoin dann profitiert.
Ja, aber klingt doch trotzdem erstmal sehr nett hier, finde ich.
Ja, ich würde sagen, Gewinn für alle Seiten.
Nein, ob das jetzt vor einer Strafverfolgung schützt, möchte ich mal bezweifeln, aber
interessant ist vorhin. Also da könnte man vielleicht noch auf Güte beim Richter hoffen, wenn man glaubhaft machen kann, dass man Reue zeigt und ne, die da in Entschädigung halt fließen lassen. Es wird sicherlich nicht vor kompletter Strafverfolgung schützen, aber es ist schon mal gut, vorsorglich hier Einsicht zu demonstrieren. Naja, gut. Wir geben übrigens keinerlei Rechtsberatung ab. Nur falls das hier so missgedeutet wird. Wir sind keine Anwälte. Und wenn ihr ein Ransomware-Netzwerk betreibt, dann sucht euch bitte rechtzeitig rechtliche Beratung. Macht mal weiter, das biegt hier irgendwie gerade eine völlig falsche Richtung ab.
Nee, also wenn ihr so ein Netz betreibt, fände ich das schon nie schön, wenn ihr weitermacht. Lasst einfach sein, weil es tut uns allen Stress machen.
Genau. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum digitalen Fortschritt in Deutschland.
Ja, der ist ja nicht
bloß digital. Oder der Abwesenheit desselben.
Der ist ja nicht bloß digital. Das Problem darin ist, mir geht das halt immer so, dass ich doch gerne mal in anderen Ländern bin und auch für eine längere Zeit. Und wenn ich dann immer ein Telefon habe mit der Telefonnummer, dann muss ich in Deutschland meistens längere Verträge ablehnen. Und das ist halt einfach alles nicht, ich sage immer, lebensplanungskonform, weil 2 Jahre lang planen, das macht man halt bloß in Deutschland. Ich kann mich erinnern,
Wir haben total digitalen Fortschritt in dem Sinne, dass wenn Mohl solche Headlines liest, möchte er gerne fortschreiten.
Genau, ich möchte gerne fortschreiten. Also das Problem ist, ich kenne das am eigenen Leib, habe ich erlebt, wie es anders sein kann. Und zwar in Ländern, die nun überhaupt nicht demokratisch sind, sondern ich hatte das in China erlebt. Dort gab es halt wirklich da bin ich an einen Kiosk gegangen und habe dann noch nicht mal meinen Ausweis hingehalten und habe gesagt, ich möchte gerne eine SIM-Karte haben. Diese SIM-Karte konnte ich mir aussuchen, wie lange die gültig ist, und zwar auf den Tag genau. Und da konnte man sich halt eine 14 Tage gültige SIM-Karte kaufen. Und in Deutschland muss man immer... wenn man sowas versucht, also es gibt nur ganz wenig Anbieter, die mal monatlich anbieten oder auch dreimonatlich, habe ich schon gesehen, aber dann gibt's halt 2 Jahre. Und das sollte jetzt in einem Gesetzentwurf geregelt werden. Und der wurde jetzt von unserer Lieblings-CDU-CSU kaputt gemacht. Genau, also die CDU und CSU verhindert Einjahresverträge.
Kannst aber auch nur jammern. Also du hast doch jetzt deinen Button zum Kündigen.
Es stimmt, dafür gibt's halt jetzt einen Button, wo man dann kündigen kann. Das ist halt,
Digitalisierung in der christlich-demokratischen Union.
Also, wann immer ich irgendwelche Gesetze sehe, die dann sich auf konkrete Buttons runterarbeiten, dann denke ich immer gleich wieder an den großen Erfolg der Cookie-Banner. Bin deswegen erstmal spontan sehr zurückhaltend, was derartige Regulierung angeht. Aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem allgemein bei Verträgen, die abgeschlossen werden. Du kannst, dass es einfach keine Regel gibt, dass ein Verbrauchervertrag auf dieselbe Art und Weise zu kündigen sein muss, wie er geschlossen wurde. Also irgendwie, während du durch die Einkaufszone gehst, also jetzt gerade natürlich wieder nicht wegen Pandemie, aber generell wirst du irgendwie so von der Seite angequatscht, so wollen sie nicht irgendwie bei uns DSL machen und was nicht alles, und hast dann irgendwie schnell unterschrieben und dann bist du drinne, und dann musst du aber irgendwie, wenn es dann darum geht zu kündigen, musst du dann irgendwie dein Gesuchen auf Pergament mit einem berittenen Boot zum höchsten Berg Sachsens oder so bringen oder keine Ahnung. So ähnlich war das, glaube ich, als ich neulich irgendwie meinen Fernsehanschluss gekündigt habe, weil ich festgestellt habe, dass es irgendwie 2020 ist.
Aber nur bei Vollmond
und zur, ja, genau,
Tages- und Nachtgleiche.
Genau, nur wenn Vollmond auf den 29. Februar fällt.
Ach, sorry, jetzt bin ich auch von dir enttäuscht, dass du überhaupt einen Telefonanschluss hast. TV-Anschluss.
Ich hatte noch einen Fernsehanschluss, ja. Ich meine, gut, das hat hier irgendwie auch nur 8 € gekostet. Das war irgendwie, ja, das habe ich halt auch viel zu lange einfach so mitlaufen lassen, bis ich dann immer mal gesagt habe, jetzt reicht's. Diese 96 € im Jahr könnte ich auch für was anderes einsetzen, und ja, habe es dann aber doch irgendwie geschafft. Ich habe immer festgestellt, für sowas hilft es dann, wenn man so eine schöne Briefvorlage hat. Das kann man dann in LaTeX sehr gut machen, dass das dann auch richtig offiziell aussieht, ne? Und da reagieren Unternehmen tatsächlich im Allgemeinen sehr gut darauf. Aber das ist eigentlich ein Aufwand, den man nicht machen sollte. Wenn das einfach nur durch ein paar Klicks im Internet abgeschlossen wurde, dann sollte es mir genauso gut möglich sein, mit ein paar Klicks das auch wieder zu kündigen.
Sag mir es mal aus meiner professionellen Erfahrung. Ich habe hier eine Excel-Tabelle mit über 600 Rückrufen, die mir wegen solchen Aktionen versprochen wurden, seit dem Jahr 2003. Also da warte ich heute noch. Also,
aha, Data Mining.
Von Telekom und von den diversen Providern, die mich aus irgendwelchen Gründen und teilweise auch wegen Kündigung zurückrufen wollten, die mir immer ganz groß versprochen haben, ja, sie rufen mich auf jeden Fall zurück, weil wer das mal versucht hat, also ich kann die nicht zurückrufen, weil die haben nämlich bloß so eine 0800er-Nummer, wo immer ein Computer rangeht und der mich dann nach 15 Mal dem irgendwas erzählen durchlässt, aber dann muss man die nämlich betteln, ob sie wirklich zurückrufen. Und wie gesagt, also über 600 Punkte Zeilen hier in dieser Tabelle drin, das ist schon vielversprechend, deswegen ist es auch überhaupt nie wichtig, dass wir sowas gesetzlich regeln.
Das ist bestimmt nur ein bedauerlicher Fehler in dem Ticketsystem, das die da führen.
Denke ich auch. Also, oder es liegt an mir. Ich habe vielleicht das Falsche gesagt.
Ich denke, 2003 hatten die noch kein Ticketing-System.
Ich denke mal irgendwie, Mull, du bist in sämtlichen CM-Systemen dieser Welt als mit einem querulanten Bit geführt.
Wahrscheinlich. Ich hatte mal bei der Telekom angefragt, ob die mir meine
einfach Daten sowas wie, also ich habe ja irgendwie von Ihnen noch hier, ich erwarte den Rückruf vom 18. April 2004, querulanten Bit.
Na, bei der Telekom hatte ich mal angefragt, ob die mir mal so dank der DSGVO meine Daten zuschicken können. Dummerweise habe ich da festgestellt, dass das nur für private Daten gilt. Und dann haben die mir irgendwie gesagt, ja, sie haben einen Telefonanschluss hier und fertig. Also wo ich überall eingerichtet bin, das haben die mir nicht gesagt.
Das ist wahrscheinlich sicher, in einer Tochterfirma geregelt und nicht bei der Telekom direkt.
Weil ich mir sehr sicher bin, dass ich bei über 50 Kunden als technischer Ansprechpartner meine Telefonnummer hinterlegt habe in der Datenbank und ich habe diese Daten nicht aus der Telekom rausgekriegt, auch nicht mit DSGVO.
Sehr gut.
Gut, und ewig grüßt das Murmeltier. Weiter geht's. Windows 10 ist mal wieder kaputt geupdatet. Eieiei, Microsoft, wie gesagt, wir
haben. Genau, da kannst du eigentlich nur du hier aus der Runde was sagen. Ne? Die anderen sind, glaube ich, nicht mit Windows beschäftigt.
Das naja, ich sag aktuell noch nichts, weil bis jetzt sind die Einschläge noch nie vorgekommen. Ich halte aktuell so meine Hand hoch und warte, bis jemand zuschlägt. Also ich warte, dass mich Leute anrufen. Und zwar gibt es schon wieder so ein Update, das dir die Netzwerkschnittstelle kaputt macht, soweit ich das verstehe. Also es gibt halt so Nebenwirkungen in Gestalt von Bluescreens. Es gibt halt Grafik und DNS-Netzwerk und Netzwerkprobleme, die dabei auftreten. Und es gibt aktuell noch keine Lösung zu diesem Adversary. Also Microsoft wollte mich nie anstellen, direkt gleich irgendwie. 100.000 Euro im Jahr bin ich zu haben.
Ist viel zu günstig, das nehmen die nicht wahr.
Meinst du? Ich müsste mehr aufrufen.
Ja.
Naja. Ich möchte es nicht ganz machen. Ich supporte es halt bloß und das ist schon manchmal nervend. Also. Ja, es war echt mal besser. Also wir gehen langsam, kommen wir wieder auf so Zeiten von Windows 95 zurück vom Support her.
Gut, ach ja, ja, es ist alles anders jeden Monat und es ist alles dasselbe jeden Monat. Das ja. In dem Sinne können wir euch schon mal die Briefe für den Mai geben. Wir haben noch keinerlei Nachrichten gesammelt, weil wir das natürlich nicht vormachen können, bevor sie passieren. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist es mindestens 3 Meldungen über Datenreichtum. Es ist irgendein Versuch, Verschlüsselung zu kippen, um Terror oder Kinderpornografie zu bekämpfen und wahrscheinlich wird auch wieder irgendein Update kaputt gehen. Das dann alles nächsten Monat. Wir machen jetzt erstmal weiter mit
Werbung in eigener Sache.
Sehr gut. Mein personifizierter Jingle ist zum Glück heute anwesend, denn ich habe tatsächlich ein Earth-Shattering Announcement. Ich habe einen neuen Podcast zusammen mit meinem Mitstreiter aus dem Chaos, euch eventuell persönlich auch bekannt, Timeless. Und dieser Podcast nennt sich Schlüsseltechnologie. Ich packe euch auch dazu gleich den Link. Ich dachte eigentlich, der ist schon in den Shownotes drin, aber irgendwie finde ich ihn gerade nicht. Aber wenn ihr mal guckt unter schlüsseltechnologie-podcast.de, ist egal, ob man es mit Ü oder UE schreibt. Ich habe natürlich beide Domains gekauft, weil ich weiß, wie Umlaut-Domains so in der Praxis anzuwenden sind. Und dort machen wir ja im Prinzip Erklärungen, im Prinzip relativ ähnlich, wie das das Penta-Radio von der Zielgruppe auch macht, für so ein generell technikinteressiertes Publikum, was aber vielleicht nicht dieselbe technische Grundbildung hat wie wir, erklären wir, wie Computertechnik funktioniert, wirklich viel von Anfang an, ja, so sowohl top-down als auch bottom-up, ne? Also mal so top-down gesprochen wie, was passiert eigentlich, wenn man eine Webseite aufruft oder warum ist eigentlich das eine Passwort sicher als das andere, aber auch so bottom-up wie, was ist ein Logikgatter, was sind irgendwie verschiedene Zahlensysteme und so weiter. Da ist jetzt die erste Folge draußen oder natürlich passenderweise die nullte Folge und dort wird es jetzt alle 3 Wochen eine neue Folge geben. Das, was ich jetzt hier gerade genannt habe, war schon so ein bisschen Preview für die Folgen, die jetzt als nächstes kommen. Und wir, ja, vielleicht für diejenigen unter unseren Zuhörern, die vielleicht im Chaos selber aktiv sind und sowieso schon technikaffin sind, ist da vielleicht nicht allzu viel Neues dabei. Aber ich hoffe ich freue mich darauf, dass ihr den eventuell an Technik interessierten Laien im Freundeskreis oder Familienkreis weiterempfehlt.
Und so wie wir Xurre kennen, ist der auch wieder total überproduziert und total geniale Qualität. Also ich empfehle das jedem, das zu hören.
Das ist tatsächlich, der Production Value ist diesmal tatsächlich auf Timeless zurückzuführen. Also er ist mein Producer an der Stelle. Ich bringe nur die Inhalte.
Okay, dann bin ich an der Technik dran schuld. Timeless hat bei mir das Kabel dafür gelötet.
Alles klar. Wir beschweren uns
so,
bei dir
dann. So kommt sich alles wieder zurück, ne?
Okay. Ich wusste nur nicht, dass dieses Projekt dahinter steht. Okay.
Aber jetzt machen wir noch mal eine kleine Musikpause, lüften noch mal durch und dann geht's in eigener Sache weiter. Das werden wir dann nach der Musikpause hören. Bis dann. So, Pentaradio die dritte. Mittlerweile nur noch in der Podcast-Version. Von daher muss ich euch nicht mehr sagen, wie ihr diesen Podcast finden könnt. Ihr habt ihn offenbar bereits gefunden. Wir hatten eben in eigener Sache aufgehört und wir machen gleich in eigener Sache weiter, denn unsere Podcasts sind jetzt Podcasting 2.0 Certified. Was ist denn das, bitteschön?
Ja, ich bin da so ein kleiner Technik-Fan und verfolge einen Podcast, der sich Podcasting 2.0 nennt, von Adam Curry und einem gewissen Dave, der da fleißig entwickelt. Und die beiden und haufenweise andere Entwickler haben quasi die Vision, dass man diese großen Plattformen ein bisschen entmachtet und den Podcastern mehr Möglichkeiten einräumt, in ihrem Feed Dinge zu ermöglichen, wie Kommentare oder Transcripts und alles, was wir seit Ewigkeiten bei zum Beispiel Apple Podcast bzw. ehemals iTunes vermisst haben.
Ist das der Adam Curry von No Agenda?
Genau der. Das ist quasi der Podfather, der ursprünglich mal irgendwann in den frühen 2000er Jahren die Geschichte mit den Podcasts eingeleitet hat mit ein paar wenigen anderen Aktiven.
Aber was genau ist das jetzt? Also irgendjemand sagt, wir brauchen Podcast 2.0. So, und jetzt hat jemand anderes das gemacht. Aber was genau haben wir?
Wir haben da jetzt quasi ein paar Tags von denen quasi implementiert und wollen das eventuell über die Zeit ein bisschen ausweiten. Also okay, das Ganze funktioniert innerhalb des Podcast-Feeds mit XML, einem sogenannten Namespace. Und da haben die Leute ein paar schöne Dinge schon implementiert in einzelnen Phasen. Und davon haben wir die ersten Sachen einfach mal eingebaut.
Also ist das sozusagen eine Version X von RSS oder wie muss man das verstehen?
Nö, einfach eine Erweiterung. RSS ist ja sehr flexibel, genauso wie generell XML. Und da kannst du einfach immer Dinge dazu bauen. Und die Frage ist halt vielmehr, welche Anwendung das unterstützt. Und das wird halt mit diesem Projekt die ganze Zeit angekurbelt, dass die einzelnen Podcast-Anwendungsentwickler, also Podcatcher, das Ganze mittragen und darum Infrastruktur bauen, die das quasi auch tatsächlich umsetzt, damit man nicht einfach nur Daten liefert, die letztendlich niemanden interessieren.
Man sollte nochmal ganz kurz das nochmal Grundsätzliche sagen, was ein RSS-Feed ist. Also so wie ein Webbrowser über HTTP eine Webseite runterladen kann, so lädt eine Podcast-App über HTTP einen sogenannten Feed runter, also einen RSS-Feed. Das muss auch nicht unbedingt für Podcasts sein. Das wurde ursprünglich mal sich ausgedacht für Nachrichtenwebseiten oder Blogs oder sowas. Wurde dann von dem Podcast dann übernommen. Das ist so wie ein HTML-Dokument halt eine einzelne Webseite ist, ist ein RSS-Feed eine Liste von Artikeln oder im Fall vom Podcast eine Liste von Episoden, also allgemein Dinge, die einen bestimmten Inhalt haben können und ein Veröffentlichungsdatum und ein Autor und so weiter. Und das wurde dann halt dieses RSS-Feed, was wie gesagt eigentlich für Blogs oder für Nachrichtenseiten gedacht war, wurde von Apple damals dann übernommen für diese Podcast-Applikation. Der Name Podcast kommt ja auch vom iPod damals. Und die haben dann so eine Erweiterung definiert. In XML kann man das machen. Da kann man halt zu dieser bestehenden Struktur, die das RSS vorgegeben hatte, hatte dann Apple noch ein paar Extra-Daten definiert, die man dann halt braucht für Podcast, also zum Beispiel solche Angaben wie eine Länge oder eine Themenkategorie oder ob das eine Folge ist mit Inhalten für über 18 oder nicht, ne, solche Sachen, Folgennummern, all diese Sachen und dann natürlich die Referenzen auf die MP3 oder was auch immer für derartigen Audiodateien. Und dieses Podcasting 2.0 macht jetzt im Prinzip so, ja, technisch gesehen genau dasselbe. Es führt halt nochmal einen neuen Namensraum ein, damit nochmal neue Dinge hinzugefügt werden können, wie Wolf das jetzt gerade schon aufgelistet hatte.
So, und soweit ich das verstehe, ist Pentaradio jetzt auch ganz vorne mit dabei. Wir sind Early Adopters. Was genau gibt es jetzt Neues bei Pentaradio? Erklär mal, Wolf.
Also grundsätzlich sind das noch immer quasi weltweit weniger als 200 Podcasts, die da wirklich mal anfangen, Dinge zu tun. Und das Interessante ist wirklich, dass dann ein paar Anwendungen das bereits umsetzen. Auch so ganz bekannte Implementierungen, wie der Podcast Addicts zum Beispiel, haben viele Leute, die ich mal gefragt habe, welchen Podcatcher ich mir zulegen solle, genannt. Und der unterstützt so ein paar Sachen. Wie zum Beispiel, dass man dann seine Hosts, also die Leute, die den Podcast fleißigerweise produzieren und aufnehmen, auch finanziell unterstützen kann. Das Ganze hat dann so eine nette kleine Werbezeile, nennt sich Value for Value, mit der Idee, dass man Time, Talent oder Treasure beifügt dem ganzen Projekt. Also einige Leute stecken halt sehr viel Zeit für die Entwicklung oder für die Content-Produktion herein. Andere eben ihr Talent mit zum Beispiel musikalischen Beiträgen wie der Holomat, der heute mit einem kleinen Lied mal eingebracht wurde ins Pentaradio. Und die Zuhörer oder andere Leute auf freiwilliger Basis können halt quasi Geld. In dem Fall wurde als primäres Medium Bitcoin Lightning gewählt, weil das halt relativ problemfrei da integrierbar ist.
Ist das irgendwie an Bitcoin Lightning gebunden oder kann ich da auch die Kryptowährung meiner Wahl dranhängen?
Du kannst da auch ganz normale SEPA-Transaktionen oder andere Wire-Transaktionen eintragen. Das ist quasi komplett offen der Standard. Die Frage ist dann nur, welche Anwendung das wie gut unterstützt. Und ja.
Ist das so im Konzept von Mikrotransaktionen zu verstehen, so wie das bei LiberaPay oder sowas zu verstehen ist?
Die Zahlungen, da hat sich inzwischen so zwei Hauptwege herauskristallisiert. Das eine sind sogenannte Boosts, so Einmalungen, idealerweise, je nachdem, wie die Anwendung es ermöglicht, einstellbarer Höhe. Dann kannst du quasi dem Podcaster, ähnlich wie man das vielleicht von PayPal oder wie hießen die früher?
Flatter.
Genau, kannte, dass man den Leuten dann einmal Beiträge zuschicken kann oder auch so eine Art Abo, zum Beispiel pro Minute oder ähnliches einstellbar, Anzahl an Satoshi, also diese Subeinheit von Bitcoin, losschicken könnte. Und das besonders Interessante ist halt, dass es kein Zwang ist, von wegen man muss hier erst bezahlen, wie das bei Spotify und anderen großen Plattformen der Fall ist, bevor man den Content erhält, sondern es ist quasi freiwillig. Derjenige, der zahlen kann und möchte, der tut das. Und die anderen, die vielleicht gar nicht den richtigen Podcatcher dafür haben, die merken davon gar nichts.
Ja, aber Panda-Radio wird es natürlich weiter freiwillig geben und wir rufen auch freiwillig nicht zu Spenden auf. Könnt aber gerne euch...
Wir haben ja am Januar schon mal gesagt, ne, wir haben ja das Glück, wir haben alle irgendwie Berufe nebenbei, wir machen das jetzt hier nicht hauptamtlich. Das liegt dann auch daran liegt es auch, dass wir diesen Podcast halt einmal im Monat machen, weil das ist halt das, was wir in unserer freiwilligen ehrenamtlichen Tätigkeit hier nebenbei machen. Auch zum Beispiel meinen Schlüsseltechnologie-Podcast, den ich eben geplagt habe, der ist halt auch ein quasi Liebesprojekt der Freizeit. Und halt ja im Prinzip finanziert hauptsächlich durch die Beteiligten selbst, ich habe dann irgendwie 1 Euro im Monat an Kosten für das Webhosting und solche Sachen, ne? Das ist ja alles nicht viel, aber es gibt ja auch Leute, die das hauptamtlich machen und das ist ja durchaus eine interessante Frage, wie jemand, der hauptamtlich einen Podcast produziert, dann wie auch entlohnt werden kann. Also es gibt einige Leute, für die funktioniert das halt, Spenden aufzurufen und die dann in hinreichender Zahl zu kriegen. Aus dem Chaos-Umfeld ist das zum Beispiel Trim Pritlauf von der Metaebene, bekannt hier vom Blog Buchnetzpolitik zum Beispiel. Oder es gibt auch andere, bei denen das funktioniert. Andere gehen dann halt zu den größeren Streaming-Plattformen, haben dann wie so einen Spotify-Exclusive-Podcast, wo sie dann halt einen Gehalt kriegen pro Folge und Spotify verdient dann halt an den Werbungen und nicht alles und an den Nutzergebühren, die Leute da dafür bezahlen. Aber das ist dann halt wieder eine Plattform, in die das Ganze eingesperrt ist, während Podcasts zumindest gerade in Deutschland noch eine relativ liberale, offene Plattform sind. Und da wollen ja die Podcasting 2.0-Leute auch wieder so ein bisschen hin, dass diese Podcast-Szene, die gerade in den USA sich jetzt sehr stark auf diese Plattformen konzentriert hat, auf irgendwie Spotify-Exclusive-Podcast oder Amazon Prime Original oder was nicht alles, dass das wieder ein bisschen offener wird und aber auch trotzdem finanziell tragbar ist für die, da mitwirken.
Genau, und das bei gleichzeitig mehr Kontrolle über den eigenen Inhalt, dass dann quasi nicht zum Beispiel Spotify an beliebiger Stelle, wo es denen gerade passt, die Werbung einspielen für Produkte, die man eventuell gar nicht befürwortet, wo man dann quasi inhaltlich sich nicht mit assoziiert. Und die Hörer wiederum haben ja auch nicht unbedingt Freude an jedem Werbejingle. Abgesehen von den personenbezogenen Daten, die über die großen Plattformen dann entsprechend auch fürs Marketing verwendet werden, das fällt hier dann alles damit erstmal raus und kann entsprechend optionalisiert werden.
Gut, und jetzt hattest du mich ja schon ein bisschen getriggert, Wolf, und zwar hatten wir ja schon so grob mal von Transcriptions und von Artikelmarken gesprochen. Wie sieht es denn damit aus?
Die Transcripts werden ja oft automatisiert erstellt und nicht etwa manuell übertragen. Da hatten wir für uns zum Beispiel ein kleines Problem, weil die Plattformen, die in deutscher Sprache das wohl einigermaßen zuverlässig können, gehören dann witzigerweise dem Facebook-Konzern und sind dann über entsprechende Audio-Tools, wo man die kompletten Audiodaten hochlädt, verarbeitbar in irgendwelchen Clouds. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir jetzt hier beim Penta-Radio jeder der Teilnehmer befürwortet und voll dabei wäre. Deswegen wäre das wahrscheinlich eher die Ausnahme, dass wir solche Transcripts bei uns einführen. Aber im Prinzip
gerade Klarstellung. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt bei meinem Widerspruch gegen Facebook-basierte Transkription, also Facebook der Konzern an der Stelle, nicht die Webseite, bei meinem Widerspruch dagegen geht es ja auch nicht darum zu sagen, das sind wie private Daten von mir, die irgendwie wegkommen. Ich meine, mir ist klar, dass es hier öffentlich ist, was wir sagen. Ne? Das kann irgendwie jeder aus dem Internet frei abrufen und so weiter. Und da könnte Facebook auch von sich aus ankommen und sagen, wir grasen es jetzt einfach ab, um das irgendwie als Trainingsdaten zu verwenden. Da kann man nichts gegen machen. Das ist ja auch richtig so. Das stellen wir auch unter offenen Lizenzen bereit, aus genau dem Grund, damit Leute das auch barrierefrei Zugang dazu haben. Wo ich halt das Problem sehe, ist, dass wir uns damit dann abhängig machen würden von Facebook, von so einem Konzern, dem ich einfach auch ethisch überhaupt keinen Überlapp sehe bei mir selber. Und wenn wir jetzt einmal anfangen, alles zu transkribieren, ja wahrscheinlich dann auch irgendwie das Archiv durchgehen und die Transkription automatisch erstellen, vielleicht jetzt noch nicht gegengelesen oder sowas, aber dann wäre halt der Standard da, dass es halt jetzt für jede Folge verfügbar ist. Und wenn dann irgendwann Facebook aus irgendwelchen Gründen mal die Daumenschrauben andrehten, vielleicht sagt, jetzt kostet das irgendwie nochmal extra vielleicht irgendwie einen Preis, den wir uns dann nicht mehr leisten können oder den Dienst gibt es dann einfach gar nicht mehr, weil die keine Lust mehr haben oder was auch immer, dann ist man dann wieder im Zugzwang. Ne? Das ist eine Position, die ich uns ungern bringen möchte. Wenn es jetzt eine hinreichend gute Open-Source-Transkriptionslösung gibt, die wir irgendwie selber laufen lassen können, die ja auch nicht hundertprozentig perfekt sein muss. Ne? Ich meine, wenn ich die Sendung postproduziere, dann höre ich es eh nochmal komplett durch. Dann kann ich auch das Transkript nochmal gegenlesen an der Stelle. Das wäre ja irgendwie, hauptsächlich wäre es ja da, ging es ja darum, irgendwie 99% zu machen und das letzte Prozent mache ich dann selber. Wenn da irgendjemand einen sachdienlichen Hinweis hat für einen guten Transkriptionsdienst oder zumindest einen hinreichend guten, der so als Basis dienen kann, dann bitte ich um einen sachdienlichen Hinweis an penteradio@c3d2.de.
Genau, ansonsten kleiner Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Unsere Lizenz erlaubt halt gerade nicht, dass Facebook das in ihre AI-Plattform integriert, weil die höchstwahrscheinlich dann quasi anhand der beigesteuerten Inhalte selbstlernend ist. Und das wäre dann ein offener Lizenzverstoß, den wir nicht nachweisen könnten.
Also, wir haben Share-Like, ne?
Genau. Ja. Und das passt dann wiederum nicht dazu, dass der Konzern das quasi monetarisiert, ohne die ganzen Daten wieder rauszurücken. Das klappt ja mit diesen AI- und selbstlernenden Netzwerken nicht so gut.
Ja, es wäre natürlich schwierig nachzuweisen, weil das dann natürlich die gelernte KI ein Geschäftsgeheimnis ist.
Genau, und in weiser Voraussicht widerspricht es quasi dann dem, dass wir überhaupt die Daten da hineinwerfen.
Auf jeden Fall verstehe ich das richtig, dass das in diesem Podcast 2.0 Standard mit drin ist?
Das ist in einer Phase dabei, dass die Transcripts verlinkt werden auf eine externe Datei, ähnlich wie das zum Beispiel für auch Kapitel der Fall ist oder für die MP3 oder andere Audiodateiformate.
Kann ich mir das dann technisch so vorstellen wie so Untertiteldateien, die für Filme gemacht werden, dass dann halt immer so ein Satz und dann dazu eine Zeitmarke ist?
Ganz genau, wie du es auch aus dem VOG kennst, die Untertiteldateien können da als eine Möglichkeit des Formats entsprechend angegeben werden. Beim Logbuch Netzpolitik hast du zum Beispiel alternativ noch eine HTML-Version und ich glaube noch eine andere Variante, die sich dann direkt als Untertitel nutzen lässt.
Ja, das hatte ich mal gesehen bei Logbuch Netzpolitik, da hatte ich meine alte Folge angehört und da klappt dann beim Webplayer dieses Transkript mit auf und es wird dann immer der Satz hervorgehoben, der gerade gesagt wird.
Sehr praktisch für Leute, die vielleicht nicht immer alles korrekt verstehen, vielleicht Leute, die normalerweise mit einer fremden Sprache unterwegs sind. Und dann den deutschen Podcast damit wesentlich besser verfolgen können.
Ja, es ist auch zum Sprachlernen ganz gut sowas. Also für zwei von uns hier weiß ich, die aktiv ja Sprachen lernen. Und wenn man sowas hat, das ist schon immer ganz gut. Also ich tue gerne Untertitel und sowas anmachen.
Siehe dazu unsere Folge vom November, damit man nicht nur Ecki versteht.
Genau. Also heute die absolute Referenzsendung.
Genau. Ja, wo wir bei Referenzen sind, Software, die da solche Dinge unterstützt, findet man dann entsprechend unter podcastindex.org/apps. Und Beispiele wären zum Beispiel die Sphinx, der Sphinx-Chat oder die App Breeze oder auch so lustige Plugins für Chrome-basierte Browser. Einer wäre Podstation und auch Player, die komplett als Web-Applikation funktionieren. Das wäre ein Beispiel mit Podfriend.
Ja, das ist
auch haufenweise andere.
Das ist natürlich dann eher für seltene Nutzung, weil wer nutzt aktiv schon Podcasts im Webbrowser? Das ist doch schon nur mal jemand, der mal schnell kurz reinhören will oder sowas. Produktiv will man dann doch schon eher sowas wie Podcast Addict oder Tenapod oder
so. Naja, das sind zwei verschiedene Nutzungspatterns. Ne? Wenn ich jetzt meine aktuellen Podcasts durchhören will, dann werden die halt auf mein Telefon automatisch runtergeladen und sobald ich dann zum Spaziergang losgehe, klicke ich halt einfach die nächsten an. Wenn ich jetzt hingegen am PC sitze, ist das eher das Szenario, dass ich was recherchieren will. Zum Beispiel Logbuch Netzpolitik hat halt über so ziemlich jedes netzpolitische Thema schon mindestens dreimal gesprochen. Wenn ich jetzt Presseanfrage bekomme und derjenige sagt, es soll jetzt zum Beispiel um das Thema Bargeld versus Kreditkarte oder sowas gehen, ne? Dann kann ich einfach zu Logbuch Netzpolitik gehen und das habe ich in dem Fall dann tatsächlich gemacht und habe in die Suche Bargeld eingegeben und dann halt die Folge 180 noch was gefunden, wo es dann halt 10 Minuten um das Thema ging und habe nochmal abgeglichen, ob noch irgendwelche Argumente sind, die ich noch selber nicht auf dem Schirm hatte gerade, ne? Und habe mir dann halt meine Talking Points daraus zusammengeschrieben. Also für mich, der hier so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit beim CCC tätig ist, ist das eine super Quelle. Und das ist dann halt genau dieser Use Case, wo diese Transkripte und Kapitelmarken und was nicht alles Gold wert sind.
Ja, die also Transcriptions ja auch in der Form, um Steuerung F zu benutzen, also um zu suchen zu können. Da ist das ja auch schon doch ein deutlicher Vorteil für. Soweit ich das sehe, klingt das dann wie, als ob es das war. Machen wir die Klappe zu, ha?
Naja, vielen Dank an Wolf auf jeden Fall für das Umsetzen. Ich finde sowas immer spannend.
Ja, ongoing project quasi. Je nachdem, wir könnten dann zum Beispiel solche Sachen machen wie folgenbasierte Lizenzen. Wenn man zum Beispiel eine Änderung aufgrund irgendwelcher Inhalte hat, kann man das dann entsprechend umsetzen. Das war ja bisher die Lizenz im Wesentlichen auf Ebene des Kanals. Ja, und andere Kleinigkeiten.
Mir war nicht bewusst, dass in dem Podcast RSS überhaupt Lizenzen angegeben sind. Das kannte ich eigentlich nur aus den Metadaten von den einzelnen Folgen. Also auf dem Level von OGG oder MP3 oder sowas.
Das wird noch granularer mit den Chaptermarks. Kannst du das dann quasi wirklich für den Bereich von zum Beispiel einem Lied machen?
Sehr gut. Dieses Lied darf in diesem Podcast-Player leider nicht gespielt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Das könnte
da habe ich gerade wieder Flashbacks ins öffentlich-rechtliche Fernsehen.
Ja, genau sowas. Aber das könnte ja dazu führen, dass Leute dann entsprechend zu freieren Produkten wechseln, wo sie weniger Zwang unterliegen.
Naja, aber du wirst da sicher, du wirst schon sehen, wie das gehen wird. Das wird halt so wie bei Spotify gehen. Die Leute sind halt einfach zu faul dazu zu wechseln und leben halt dann damit, dass es das nicht gibt. Und das tut dann, ist dann wieder nicht gut für die kleinen
Ich würde es nicht als Faulheit frame. Ich würde sagen, als es hat halt, die Leute sehen halt nicht in dem Moment den Nutzen, den sie davon haben. Ne? Wir als technisch Interessierte verstehen halt die langfristigen Auswirkungen von solchen Plattformzentralisierungsbewegungen und haben deswegen ein Interesse daran, halt die unabhängigen Plattformen zu erhalten und zu pflegen und so weiter, während der Endanwender, der nicht in dem Thema so tief drin steckt, halt dann nicht sieht, ja, was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn ich irgendwie Spotify verwende und dann irgendwie da auch meinen Podcast höre? Ja, mein Gott, dann sind da halt 30 Sekunden Werbung drin, ja, whatever, ne? Und versteht nicht, was dann halt 10 Jahre später dabei rauskommt, deswegen.
Genau, und bei iTunes oder bei Spotify kann ich halt nicht irgendwelche Netzwerke referenzieren, die dezentral die Audiodateien oder auch die Kapitel oder die Untertitel bereithalten. Das wird dann möglich, dass man in so einer Community entsprechend andere alternative Datenquellen definieren kann und zum Beispiel per Torrent oder per Alternativen wie IPFS und Ähnlichem dann nämlich die Sachen bereitlegt.
Und im Übrigen, ja, ist es ja nicht mal so, dass es nur die Endanwender nicht die Konsequenzen sehen. Also wenn ich jetzt so gerade über das Thema weiter nachdenke, ne, eigentlich kann man das der Musikindustrie genauso vorwerfen, für die das eigentlich Brot und Butter ist. Die sind ja damals auf den iTunes-Zug relativ zügig dann aufgesprungen. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie natürlich technisch alles deutlich angenehmer gewesen, so und gleich MP3 zu kaufen, anstatt halt irgendwie erst eine CD zu kaufen, die dann irgendwie nochmal 3-mal kopieren zu müssen, bevor man sie dann irgendwie am Ende im Auto verwendet oder was nicht alles. Ne. Es ist natürlich alles irgendwie angenehmer gewesen. Und die sind dann halt total mit aufgesprungen, weil sie dachten, oh geil, endlich mal irgendwie eine Alternative zu diesen scheiß Tauschbörsen im Internet. Endlich haben die Leute im Weg, das legal zu kaufen, zu sinnvollen Preisen und so weiter und das auch tatsächlich zu machen.
Naja, und das war der Selling Point von iTunes.
Ja, genau.
Die Musikindustrie und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt.
War das so, ne?
Die haben ja erst durchgesetzt, dass dieses hässliche Digital Rights Management oder auch... Da durchgesetzt wird, bis endlich Apple das mal in der Musikindustrie und aus den Köpfen ein wenig entfernen konnte, zumindest in Teilen, dass man da wirklich mal ohne DRM und sonstiges tatsächlich Musik verkaufen kann, weil die Nutzer sich halt dann tatsächlich beschwert haben.
Naja, aber ich meine, es hat ja dann auch dazu geführt, dass dann die Leute halt irgendwie nicht mehr ganze Alben gekauft haben, sondern nur noch einzelne Lieder und dann heißt das dann irgendwie, wenn das neue Album rausgekommen ist, hast du halt nicht mehr die 20 Euro oder was für das Album bekommen, sondern nur noch die 2 Euro für die 2 Lieder, die irgendwie in den Charts sind gerade. Außer natürlich irgendwie von den Fans, die halt das ganze Album kaufen, aber halt so die breite Masse dann eventuell holt sich dann halt nur irgendwie die 1-2 Lieder ab, die es dann irgendwie so gab, die vielleicht als Single auch noch irgendwie 10 Euro gekostet hätten.
Genau, die Scheibe Daten war. Fallen wieder nicht auf Ebene der Band oder der Produzenten an, sondern nur bei der Plattform. Und hier das kann man das auch so rumstrecken, dass diese ganzen Mediadaten entsprechend auch durch die Band, auch eine kleine, direkt nutzbar werden. Welche Sequenzen der Lieder spielen die Nutzer häufiger und so weiter.
Ja, und dann kam ja dann als nächsten Schritt noch die Streamingdienste, wo sie jetzt nur noch irgendwie Bruchteile von einem Cent kriegen pro pro Abspielung, weil es ja auch irgendwie klar ist, ne, wenn irgendwie jemand bei Spotify Kunde ist und bezahlt da irgendwie, wie viel, ich weiß es nicht, 8 € oder was im Monat und spielt dann halt irgendwie dann irgendwie den ganzen Tag irgendwie Musik ab damit, dann kannst du natürlich dann irgendwie auf nicht viel mehr als einen Bruchteil von einem Cent kommen für jede einzelne, für das einzelne Lied, was abgespielt wird. Und ja, dann bleibt dir halt irgendwie als Einnahmequelle da zumindest für die Royalties nicht mehr viel übrig. Ne? Dann ist das dann halt irgendwie nur noch alles Konzerte und Merchandise und so ein Kram.
Genau, und wenn ja, du dann
noch
Alternativen wie Bitcoin Lightning senden kannst, so einen Satoshi pro Zeiteinheit, sei es eine Minute oder eine Stunde, je nachdem wie die Wertentwicklung aussieht, aktuell mit deutlich unter einem Cent pro Satoshi, also 0,06 grob überschlagen in US-Dollar Cent, da lässt sich das wesentlich granularer steuern und du hast halt eine interessante Wertschätzung und Bewertung der eigenen Werke. Du kannst dann quasi sagen, wenn das hier öfter abgespielt wurde, sehe ich das anhand des entsprechenden Streams von Zahlungen.
Kommt natürlich dann noch die Transaktionsgebühr in dem Moment dazu, wo...
Bei Lightning dann, marginal, ja.
Wieder so eine Frage ist halt, die dann... Aber gut, das ist eine andere Sendung.
So, ja, gut. Ich denke, machen wir den Deckel auf den April.
Genau.
Und dann schauen wir mal, was der Mai bringt. Wetterweise soll der Mai der Wonnemonat sein und vielleicht, ich wünsche euch allen da draußen auch, dass ihr es noch bis zum Ende der Pandemie schafft, ohne euch dieses blöde Virus einzufangen. Geht raus, fangt euch die Impfung ein, sobald ihr die Möglichkeit dazu habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich ja, nächsten Monat.
Ja,
selbe Stelle, selbe Welle, selber Schwachsinn in der Welt.
Die Leute, die hier sind, sehen sich, die anderen hören sich. Habt es gut, kommt gut nach Hause, schlaft gut oder wacht gut auf, was auch immer ihr gerade macht. Auf Wiederhören.
Ja, ich schlafe an den Rand. Ciao.
Tschüss.